Alpi, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir gibt es einige Kollegen, die sagen, was? Die neue Skisaison, die geht schon wieder los. Und meine Antwort ist dann, ja, sie geht wieder los. Und deswegen bist du auch ins Auto gestiegen und nach Wien gefahren, lieber Tobias. Servus, Tobias.
Servus, Lukas.
Um mit mir über die neue Skisaison zu sprechen. Aber zuallererst muss ich dich natürlich als Wiener fragen, wie gefällt's da, wie leiwand ist Wien?
Ja, Wien, urleiwand, ist wirklich eine meiner Lieblingsstädte. Bin immer wieder gerne hier, war auch schon oft zu Gast und ja, über die Architektur, boah, muss man nicht groß sprechen, es ist unfassbar sehenswert. Ich mag den Wiener Schmäh, ich mag die Menschen ganz gerne und ja, gestern Abend gab es Wiener Schnitzel mit Vogelsalat, ein Traum, ich komme
herrlich,
wieder.
Herrlich, ja. Jetzt hast du natürlich auch nicht viel Falsches sagen dürfen, aber ich freue mich natürlich trotzdem über die warmen Worte, aber wir sind hier nicht da, um über die Wiener Schnitzel zu reden, das muss man auch sagen. Wir wollen nämlich für Après-Ski, für den Podcast von skionline.ch, einen Blick auf die neue Saison werfen. Kannst du vielleicht kurz sagen, was haben wir vor heute?
Genau, wir haben so einiges in Planung und fangen erstmal an mit dem Rennkalender. Was steht eigentlich an diese Saison? Wie ist der Kalender gestaltet? Mhm. Werden da auch tatsächlich ein bisschen spezifischer reingehen und uns mal anschauen, auch was die Athleten dazu sagen. Ja. Dann kommt schon mal als Spoiler vorneweg von Lukas noch einen Vorschlag, eine Idee, die wir diskutieren werden. Ihr dürft euch dann im Anschluss natürlich via Social Media auch gerne beteiligen. Und wenn der Kalender durch ist, schauen wir uns die Kader an. Der Lukas als Österreicher wird natürlich mir und euch viel über den ÖSV erzählen. Das gleiche tue ich für den Deutschen Skiverband. Dann hat unser Partner Ski Online CH uns sehr detailliert gebrieft über den Schweizer Kader und auch über den italienischen Kader werden wir sprechen. Haben dazu auch Stimmen eingeholt von den Protagonisten. Genau, dann werden wir natürlich sprechen müssen über die Athleten, die nicht mehr dabei sind im Weltcup-Winter 19-20. Da gibt es aus österreichischer Sicht und aus deutscher Sicht natürlich Rücktritte zu vermelden.
Absolut, auch bei den Damen ist eine große dabei.
Das kommt auch dazu und die nicht nur des sportlichen Lebenswerkes der drei zurückgetretenen mindestens ein Wort oder mehr sogar es wert sind zu verlieren, sondern weil es gerade im Fall von Marcel Hirscher, das kann ich schon vorwegnehmen, natürlich auch Auswirkungen für die neue Saison haben wird. Genau, wir schauen uns natürlich auch den Rest der Welt an, wer so alles an den Start geht und werden dann recht schnell auch unsere Tipps abgeben und dann die Einschätzung abgeben, wer wird die Saison denn so richtig durchstarten?
Genau, wir wagen einen Tipp auf den Gesamtweltcup, aber wir schauen uns auch die Disziplinenwertungen ein bisschen genauer an. Und wir schauen natürlich auch auf das erste Wochenende, das jetzt in Sölden ansteht, geben da eine kleine Vorschau auf die zwei Riesenslaloms, die da anstehen. Also, ich würde sagen, legen wir los.
Gehen
wir.
Hallo, da spricht die Ramona Siebenhofer, liebe Podcast-Hörer vom Après-Ski-Podcast. Ich hoffe, heute ist wieder eine interessante Folge und natürlich hoffe ich auch, dass ihr nicht nur beim Après-Ski dabei seid, sondern auch live am TV und uns die Daumen drückt.
Zuallererst wollen wir uns den Kalender genauer anschauen, den Kalender bei den Damen und bei den Herren. Da gibt es ein paar interessante Änderungen. Wir haben natürlich in diesem Jahr kein Großereignis. Das heißt, die Kristallkugeln stehen im Vordergrund als großes Ziel von allen Athletinnen und Athleten. Und wir haben auch eine Disziplin, die von der FIS ein bisschen geändert wurde. Da geht es um die alpine Kombination. Die stand ja im letzten Jahr im Rahmen der WM eigentlich schon ein bisschen auf der Kippe, weil man sich nicht sicher war einfach, ob es mit der Kombination überhaupt weitergehen soll. Worauf hat sich die FIS denn jetzt geeinigt, Tobias?
Genau, also du hast es schon angesprochen, zwei Änderungen haben wir. Und zwar soll jetzt tatsächlich auch die alpine Kombination, die ursprünglich ja aus Abfahrt und Slalom bestand, das genau. ist dieser Ursprungsgedanke dieser wirklich sehr alten und traditionsreichen Disziplin, soll jetzt tatsächlich mit einem Super-G gefahren werden. Was aus meiner Sicht zur Konsequenz natürlich haben wird, dass wir eine weitere Verlagerung zugunsten der Techniker haben werden, weil eine Abfahrt natürlich dann doch nochmal eine andere Hausnummer ist als ein Super-G. Das Ganze versucht dann der internationale Skiverband zu kompensieren, indem er die Startreihenfolge für den Slalom verändert. Das heißt, es war früher dann die klassische Nummer. Mhm. Wer am schnellsten war in der Abfahrt oder im Super-G, der ist entsprechend als Letzter im Slalom auf die Strecke gegangen, um sich dann den Sieg noch zu holen oder sich sonst wie zu platzieren. Jetzt dreht die FIS die ganze Geschichte um und sagt, wir müssen die Speedfahrer und die Speedfahrerinnen müssen wir dahingehend ein bisschen bevorzugen, indem wir sie im Slalom dann als erstes auf die Strecke schicken. Also wer am schnellsten performt hat im Super-G, geht dann als erstes im Slalom auf die Strecke. Die Piste ist natürlich immer besser am Anfang, wissen wir bei einem Slalom. Und so versucht man das Ganze ein bisschen abzufedern. Aus meiner Sicht trotzdem schwierig, was diese Gleichwertigkeit angeht. Du, Lukas, hast aber noch einen ganz anderen Punkt, warum dich das stört, dass man gerade die Startreihenfolge ändert. Erzähl uns das mal.
Ich bin noch nicht restlos überzeugt davon, dass es wirklich dann spannendere Rennen werden. Wenn wir hier, ich fand es immer persönlich sehr spannend, wenn dann der Speedfahrer oder die Speedfahrerin die schnellsten eben aus dem Speedlauf ganz zum Schluss kommen, zum Teil abartig große Vorsprünge. Du kennst es ja selber, 2,5, 3 Sekunden Vorsprung haben. Und es ist einfach dann spannend zu sehen, ja, bringen sie diese Zeit, diesen Vorsprung noch ins Ziel. Das hat die Kombination aus meiner Sicht eben sehr wohl spannend gemacht. Jetzt wird es so sein, dass die Speedfahrerinnen und Speedfahrer ganz zu Beginn kommen, dann eine Bestzeit hinlegen und dann gibt es eben auch Leute, die mit 1-2 Sekunden Rückstand schon ins Rennen gehen und nur noch mehr Zeit verlieren. Ich schaue es mir gerne an in der Saison. Ich finde es gut, dass die FIS sich überlegt hat, hey, wir müssen was ändern und die Resonanz ist da. Wir wollen weiterhin Kombis fahren. Es gibt ja jetzt bei den Herren 3 Kombinationen, bei den Damen sind es 4. Also das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich finde halt, dass es da vielleicht für den TV-Zuschauer natürlich, ich rede nur von der Sparte, von der Ansicht her, von der Vermarktung her, dass es da zu Problemen kommen könnte. Und ich finde, es wäre besser, wenn man den Slalom zuerst fährt. Da gibt es natürlich Probleme, die können wir dann gleich drüber reden. Den Slalom zuerst fährt und eben aber trotzdem nach der Speed-Startliste, also nach der Abfahrts- oder Super-G-Startliste geht, dass eben doch die Speedfahrer natürlich nach wie vor als allererste starten, dass die Slalom-Spezialisten dann oder die Techniker weiter hinten kommen, die dann eine schlechtere Piste im Slalom haben, dadurch der Vorteil auch nicht so groß ist und dann man eben diesen Super-G, der ja auch immer deutlich von der Laufzeit her kleiner ist, kürzer ist als eine Abfahrt, dass man die dann eben am Nachmittag fährt.
Ja, finde ich einen guten Ansatz, glaube ich aber, dass es von der Umsetzung her schwierig sein könnte, weil du weißt, mit Sichtproblemen hat man ohnehin immer zu kämpfen bei Speedrennen und wenn man, da müsste man schon extrem früh mit dem Slalom anfangen, um da auch wirklich einen regulären Wettbewerb durchführen zu können, um nicht zu riskieren, dass dir der ganze Wettbewerb um die Ohren fliegt. Und da die FIS gerade sagt, so, wir wollen die alpine Kombination halten, wir wollen sie retten und nehmen sie auch verstärkt auf, wirklich ins Programm, um da Akzente zu setzen. Und wenn du wirklich Pech hast, ja, dann musst du 50% dieser Rennen musst du canceln, weil du eben zeitlich einfach in die Bredouille kommst und dann geht der Schuss gewaltig nach hinten los. Also ich sehe es ähnlich wie du, ich finde gut, dass man sich prinzipiell Gedanken macht, um diesen Wettbewerb zu halten, weil er macht für mich tatsächlich Skifahren auch aus. So, wer ist denn der kompletteste Fahrer? Finde ich insgesamt eine geile Disziplin und eine geile Geschichte. Nur die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Techniker einfach klar im Vorteil sind.
Ja, ganz klar.
und dass sie im Vergleich zu den Speedfahrern da letztlich eigentlich noch mehr Disziplinen haben, als sie ohnehin schon haben. Kommen wir hier gleich noch drauf zu sprechen. Und jetzt den Ansatz zu wählen, zu sagen, wie können wir denn die Speedfahrer tatsächlich bevorzugen? Also wie können wir ihnen einen Vorteil verschaffen? Ist total richtig, zu sagen, hey, wir gehen mal über die Startreihenfolge. Spannungsbogen, verstehe ich auch den Punkt, aber es geht hier einfach um Sport. Und Sport muss immer von den Grundvoraussetzungen, muss Sport immer für alle Teilnehmer gleich sein, was das Reglement angeht. Und da finde ich es richtig zu sagen, hey, wir sehen eine Entwicklung, die klar hin zu den Technikern geht. Wir müssen mal an der Schraube drehen. Jetzt frage ich mich aber, warum dreht man dann gerade wiederum an der anderen Schraube und sagt, ja, aber dann nehmen wir Super-G mit rein. Mhm. Weil so ein Super-G, entsprechend wie der gesteckt ist, kann der auch schon in eine Richtung Riesenslalom abdriften. Mhm. Ja? Und dann sage ich so, wieso probiert man dann nicht einfach zu sagen, Abfahrt und Slalom, klassische alpine Kombination, veränderte Startreihenfolge, lass doch mal die Speedfahrer in einem Jahr diesen Vorteil haben. Wenn wir am Ende des Tages sehen, dass dann nur noch die Speedfahrer vorne fahren und dass nur noch die Speedfahrer diese Kombination gewinnen und aufs Stockerl fahren, dann kannst du immer noch sagen, okay, wir müssen wieder eine kleine Anpassung vornehmen, lass uns das mit Super-G versuchen. Aber auf der einen Seite zu sagen, so, wir wollen die Speedfahrer jetzt ein bisschen bevorzugen und denen da wieder eine Chance geben und an der anderen Stelle genau das Rad wieder in die andere Richtung zu drehen, da weiß ich nicht, ob wir am Ende des Tages nicht wieder beim Status quo der letzten Jahre hinauskommen. Ich bin skeptisch.
Da sind wir ja extrem weit weg davon, dass wir ein Podest sehen bei der alpinen Kombination, wo drei Speedfahrerinnen draufstehen. Also das ist ja ganz klar so. Wie gesagt, schauen wir es uns an in der Saison, was natürlich dann auch immer, weil du gesagt hast, ja Super-G, dann ist das ja auch wieder mehr technikfreundlich. Dann entgegnen dem ja immer die Trainer, die Leute von der FIS, dass der Slalom ja auch deutlich kürzer ist, als der normale Slalom eigentlich wäre. Das sind ja dann immer so Slalom-Durchgänge mit 40 Sekunden und so weiter und einfach gesteckt. Wobei man dann auch wieder sagt, ja, wenn er einfach gesteckt ist, dann sind ja trotzdem die Slalomfahrer schneller, weil sie ja deutlich schneller dann durch die einfachen Tore fahren können als die Speedfahrer. Ich sehe uns schon auch wieder dann diskutieren, wenn dann die alpinen Kombinationen tatsächlich gefahren werden. Ob es jetzt fair war, das wird auch in dieser Saison wieder so sein. Aber wie gesagt, schauen wir es uns an und wer weiß, vielleicht reagiert die FIS dann nach dieser Saison gleich nochmal und greift den Speedfahrern vielleicht noch einmal unter die Arme. Eben dadurch, dass sie dann vielleicht doch wieder auf die Abfahrt wechseln und so weiter. Schauen wir, was ihnen dann einfällt. Ja?
Und wer weiß, vielleicht haben wir das Rätselslösung ja auch gefunden. Ist ja auch möglich. Also geben wir dem Ganzen eine Chance. Wir gehen mit einer gesunden Portion Skepsis an die Geschichte ran.
Und Optimismus natürlich auch. Ja, Optimismus haben wir auch bei der zweiten Disziplin, die ein bisschen geändert, weil vereinheitlicht wurde. Wir haben die Parallelrennen, die ja eigentlich ja auch ein bisschen einen Marketingzweck erfüllen sollten. Mhm. Der Grundgedanke war mit den Parallelrennen, du brauchst nur einen kurzen Hang eigentlich, das sind immer so 15, 20 Sekunden Fahrzeit, mit diesen Rampen eigentlich, die kann man teilweise sogar aufbauen und dann könnte man in die Städte gehen damit. Jetzt haben wir in dieser Saison bei den Herren drei Parallelrennen, bei den Damen sind es vier, wenn man das Saisonfinale dazu zählt. Und wir haben keinen einzigen City-Event. Das heißt, wir sind trotzdem in den Skigebieten und fahren dort dann meistens abends eben diese Parallelrennen.
Ist tatsächlich auch so eine zweischneidige Geschichte, also die Grundidee zu sagen, wir kommen mit dem alpinen Skisport in die Städte. Ist natürlich gut.
Genau.
Ja, also wir haben es gesehen, ob in München, in Stockholm, in Oslo, in Moskau. Du kannst mit relativ wenig Aufwand dort einen Ski-Weltcup veranstalten, was ja eigentlich auf den ersten Gedanken Irrsinn ist, weil du sagen kannst so, Ski-Weltcup ist gleichzusetzen damit hoher logistischer Aufwand, du musst zwangsläufig im Gebirge sein, um dort ein Event steigen zu lassen. Mhm. Und das war der Gedanke zu sagen, näher ran an die Menschen, ja, damit die Menschen nicht rausfahren müssen, sondern dass wir zu den Menschen kommen. Diesen Grundgedanken finde ich gut, den kann ich verstehen. Warum man jetzt aber wieder sagt, wir bauen diese Parallel-Events tatsächlich in den Weltcup-Betrieb ein, kann ich schon auch nachvollziehen. Weil wenn wir den Kalender, und wir werden ihn uns genauer noch anschauen, wenn wir den genauer betrachtet, dann ist das schon ein brutaler Aufwand. Da geht es ja nicht nur darum, dass die Sportler da unter extremen Termindruck und Stress stehen, sondern da hängt ja die ganze Logistik dran, die Betreuer, die ganzen Veranstalter. Und zu sagen, hey, wir sind schon an einem Weltcuport, es ist schon alles präpariert, die Pisten sind aufgebaut, die Athleten sind da, das Material ist da, es ist eigentlich alles vorbereitet, dann tragen wir das doch dort auch aus.
Ja.
Also ich tue mich schwer damit und ich finde, dass wir, wenn wir sagen, wir müssen diese City-Events wieder in die Städte holen, dann muss man zwangsläufig am Weltcup-Kalender drehen und dann muss man den ein oder anderen Weltcup-Ort opfern, um nicht noch zusätzliche Belastungen tatsächlich für die Athleten zu schaffen. Und wenn man Weltcup-Standorte opfert, hängt natürlich viel Tradition oft auch mit dabei. Und dann ging es nur im technischen Bereich, weil Parallelrennen sind Technikerrennen. Und wir werden gleich über die Ausgewogenheit oder die Nicht-Ausgewogenheit des Kalenders sprechen. Und so cool ich das Format auch finde, ich schaue das wirklich auch gerne und so nutzerfreundlich das für gerade auch Zuschauer sind, die jetzt keine Hardcore-Alpin-Fans, so wie wir zum Beispiel sind, so cool dass das Event ist, aber weitere zusätzliche Termine da rein zu prügeln und noch mehr die Techniker zu bevorzugen im Kampf auch um den Gesamtweltcup, halte ich für einen falschen Ansatz. Also ich kann es aus logistischer Sicht verstehen und wie das mit Marketing aussieht, da bin ich zu weit weg, als dass ich mich da in die hohen Sphären des Internationalen Skiverbandes wirklich einfinden und auch fundiert sagen kann, wie kamen denn diese Events am Ende des Tages, welchen Mehrwert hast du denn für den Skisport daraus gezogen? Mhm. Er kann ja, rein logisch gedacht, so ein großer Erfolg können diese Events nicht gewesen sein, weil in den Städten. Weil sonst wäre an irgendeinem Punkt wäre einer im Kalender.
Ja, sonst hätten wir diese Oslos und die Stockholms und die Münchens wieder im Kalender. Ja, du hast es angesprochen, es ist wieder technikerfreundlich. Wir haben dann bei den Herren zum Beispiel 12 Slaloms und 3 Parallelslaloms. Also dann haben wir 15 Slaloms eigentlich im Kalender stehen. Verglichen mit Super-G zum Beispiel 8 Stück, Abfahrt 10 Stück. Also da ist ein ganz klares Ungleichgewicht.
Und 9 Riesenslaloms, die dazukommen. Also.
Ja, genau. Was die FIS auch versucht, ist, wir haben ja hier die Weltcup-Kalender vor uns liegen und in den Spalten aufgereiht sind die Disziplinen. Da haben wir in der ersten Spalte die Abfahrten, in der zweiten Spalte die Super-Gs und dann ist es interessant, dass die alpine Kombination nämlich gleich neben dem Super-G steht und sich zwischen die Speed- und die Technikrennen hineinquetscht. Sozusagen. Das war, wenn man es vergleicht mit dem Kalender vom letzten Jahr, das war da noch anders. Also man will auch wirklich demonstrativ diese alpine Kombination einordnen zwischen Speed- und Technikrennen. Dass diese Änderungen bei der alpinen Kombination und auch bei den Parallelrennen, ja auch bei den Fahrern zum Teil nicht gut ankommen, das hören wir zum Beispiel beim Manuel Feller, den ich Anfang Juni schon bei einem Medienevent in Kitzbühel getroffen habe. Hören wir mal uns an, was er dazu zu sagen hat.
Da soll man einen Hammer in die Hand nehmen und den Nagel treffen, so ungefähr. Ja, nein, weil Sie wissen ja, das ist ja der Parallelslalom ist ein nicht fertig produzierte Disziplin. Das ist ja immer nur ein Experiment eigentlich und das in der obersten Liga. Von dem her, ich weiß nicht. Man sollte ja halt irgendwie eine Struktur oder einen Plan machen oder keine Ahnung. Ja, sie wissen, es fällt halt einfach auf, sie wissen selber nicht, was sie glauben. Also bei Gott, das ist ja ein geiler Event. Also es ist ja mitten in der Stadt, das ist ja für uns auch unglaublich coole Atmosphäre und auch für die Leute zum Zuschauen sagen sie ja, es ist interessant, das glaube ich auch. Nur, ja, es ist halt noch nicht ausgereift, sage ich mal so, oder? Wie gesagt, ich finde es eine coole Disziplin, ich finde auch die Bewerber cool, aber wenn man sie einfach da irgendwo zwischen der Mine reinquetschen muss, sodass es für jeden nur Stress ist und die Disziplin auch nicht vom Konzept her ausgereift ist, dann hat das in der obersten Liga einfach noch nichts zu suchen. Sage ich.
Manuel Feller kritisiert also diese Parallelrennen zum Teil. Und eben, schauen wir uns jetzt auch wirklich an, wie schaut diese oberste Liga aus? fangen wir vielleicht wirklich an beim Kalender der Damen. Mhm. Tobias, was erwartet uns bei den Damen in den ersten 2 Monaten einmal?
Genau, also klar, wir fangen traditionell, seit 2001, glaube ich, wird der Ski-Weltcup in Sölden eröffnet. Und ja, ist immer ein tolles Event, um deine Kollegen und auch die Leute da draußen darauf aufmerksam zu machen. Der Winter steht vor der Tür.
Ja, es geht wieder los.
Es geht wieder los, genau. Und es ist auch für die Athleten eine tolle Standortbestimmung und so das erste Zusammentreffen, das erste Kräftemessen, die erste Standortbestimmung. Hey, wer hat wie im Sommer gearbeitet, wer ist wie fit und wer wagt sich tatsächlich auch schon auf die Strecke? Gibt ja auch einige Athleten, die sagen, hey, ich nehme lieber noch die 3-4 Wochen, die ich danach noch Zeit habe, um mich auf den wirklichen Saisonstart vorzubereiten. Und gefühlt ist Sölden auch wirklich nur so ein Warm-up-Event, weil du danach einfach wieder 3 Wochen Pause hast. Und das ist auch in diesem Jahr so. Das heißt, wir starten in Sölden, schnuppern da schon mal rein in die neue Saison. Und aber dann klingelt's ab Ende November. Das heißt, dass wir dann am 23. einen Abstecher nach Finnland machen, dass wir in Levi sind und dass dort Slalom gefahren wird. Das ist für die Damen und für die Herren gleich. Und ja, dann ab ins Flugzeug und rüber nach Nordamerika.
Genau, dann geht es nach Übersee. Dann steht nämlich dort ein Technikwochenende an. Ein Riesenslalom und Slalom in Killington. Und dann geht es weiter nach Lake Louise, wo die Herren ja eine Woche davor schon sind. Und erst dann, also am 6. bis 8. Dezember, starten die Speed-Damen in die Saison. Ja, also es geht noch relativ lang. Wir haben jetzt Ende Oktober und die Speed-Damen, die stehen eigentlich noch mitten in der Vorbereitung, ja, weil es erst in Lake Louise losgeht. Und dann aber schon eine Woche später geht es nach St. Moritz, auch ein traditioneller Ort schon im Damen-Weltcup zumindest. Es geht weiter nach Courchevel, wo ein Riesenslalom ansteht und dann nach Val d'Isère, wo auch die Herren schon eine Woche davor fahren. In Val d'Isère wird aber allerdings im Gegensatz zu den Herren eine Abfahrt und eine alpine Kombination, die erste der Saison, gefahren. Und dann haben wir Weihnachten. Ja? Das ist nämlich kurz vor Weihnachten Val d'Isère und dann geht es weiter nach Lienz. Und in Lienz gibt es einen Riesenslalom und einen Slalom. Und da ist es recht interessant, also dieser österreichische Termin zwischen Weihnachten und Neujahr, der wechselt sich immer ab. Es ist immer zweijährlich in Lienz, dieses Event. Und im letzten Jahr und auch im nächsten Jahr wird es so sein, wird am Semmering gefahren. Ja? Also da hat der ÖSV sozusagen gleich 2 Regionen, 2 Bundesländer auch zufriedengestellt mit einem einzigen Termin. Die wechseln sich da jeweils ab. Dann geht es weiter nach Zagreb. Finde ich persönlich immer ganz cool, weil da haben wir ja auch die Herren dort, fahren sowohl die Herren als auch die Damen einen Slalom. Ist übrigens, ja, also na, das lassen wir für später, genau. Und dann, magst du mal übernehmen oder dann... genau.
Ja, genau. Also,
und nach Zagreb geht es dann weiter.
Genau, dann sind wir wieder in Österreich, in Zauchensee, wo wir tatsächlich dann auch die Speed-Geschichten wieder in den Fokus rücken. Also da wird eine Abfahrt gefahren und auch eine alpine Kombination.
Genau, das ganz kurz dazu vielleicht zu Zauchensee auch. Ja, gerne. Das ist nämlich auch so, da gibt es auch wieder sogar ein Dreierradl, wie man das bei uns sagt. Zauchensee wechselt sich nämlich ab mit St. Anton und ursprünglich auch mit Bad Kleinkirchheim. Der letzte Ort ist jetzt ein bisschen rausgefallen, weil dort einfach die Infrastruktur auch nicht mehr passt. Da sagt die FIS, das ist uns zu wenig. Aber es gibt hier grundsätzlich auch 3 Standorte, die jeweils im 3-Jahres-Rhythmus abwechseln. Ja.
Mhm, genau. Auch die Techniker greifen dann in Österreich an. Und zwar in Flachau wird ein Slalom gefahren. Das ist natürlich auch immer ein geiles Rennen.
Genau, Night Race.
Ja, Night Race ist immer so eine Geschichte. Hab da bei der Einkleidung vom Deutschen Skiverband auch mit Christina Ackermann gesprochen und sie hat auch gesagt, boah, Flachau ist schon einen nochmal richtig kickt, weil du Flutlicht hast, weil du eine fantastische Atmosphäre hast. Und das ist für die Athletinnen dann schon so ein kleines Sahnehäubchen auch in dieser Saison.
Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, sogar das höchste Preisgeld im Jahr. Oder, also auf jeden Fall ein sehr hohes Preisgeld für diesen Nachtslalom wird auch unter der Woche gefahren, ja, in Flachau.
Mhm. Was natürlich ein schöner Nebeneffekt ist. Zu dem tollen Event an sich. Und von Österreich geht es nach Sestriere dann, wo wir dann vorerst für eine kurze Zeitspanne die letzten Technikwettbewerbe sehen.
Mhm, genau.
Und zwar Riesenslalom und Slalom. Und dir ist beim Durchstöbern des Kalenders, Lukas, ist dir dann aufgefallen, was nach Sestriere kommt.
Genau, also Sestriere kommt in den Kalender Stadt Kronplatz. Die haben diesen Zeitrahmen übernommen. Und dann geht es nach Bansko. Und dann stehen drei Wochenenden an, wo nur die Speedfahrerinnen angreifen. Das heißt, die Technikerinnen haben wirklich einen ganzen Monat lang Pause. Vielleicht ist das auch bewusst gewählt von der FIS, dass man eben darauf reagiert, dass die Kritik gekommen ist, hey, es sind zu viele Rennen auf einmal. Deswegen gibt man ihnen mehr oder weniger mitten in der Saison dann einen Monat Pause auch. Ja. Es geht nach Bansko, zum ersten Mal seit 2015 für die Damen, habe ich mir rausgesucht. Dort ist ja Marc Girardelli, der Haupteigentümer von diesem Skigebiet in Bulgarien. Letztes Jahr schon die Herren dort gewesen. Und dann geht es nach Sochi und dann eine Stunde weiter landeinwärts nach Rosa Kutor, wo wir letztes Jahr schon probiert haben, zwei Rennen abzuhalten, sind aber beide abgesagt worden. Dort steht eigentlich eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm. Und dann geht's weiter, nach Deutschland, Garmisch-Partenkirchen. Übrigens einer von fünf Orten, wo sowohl Damen als auch Herren fahren, neben Lake Louise, Val d'Isère, Zagreb und natürlich das Weltcup-Finale in Cortina. Ist also auch Garmisch-Partenkirchen sowohl bei den Herren als auch bei den Damen dabei. Auch eine Abfahrt und ein Super-G gehört ja auch schon eigentlich zu den traditionellen Weltcup-Orten bei den Damen.
Ist ja auch schön da.
Also. Absolut. Dann gibt es wieder ein Technikwochenende nach einem Monat Pause in Maribor. Riesenslalom und Slalom wird dort gefahren. Dann geht es weiter in die Schweiz nach Crans-Montana. Wir erinnern uns, letzte Saison, da gab es große Probleme mit der Zeitnehmung. Ganz schräg war das. Ja, da wurde dann teilweise mit der Hand nachgestoppt. Hoffentlich stehen die Schweizer Uhren in diesem Jahr richtig. Sind richtig eingestellt. Und dann geht es weiter nach Italien, nach La Tuile. Diesen Platz gibt es, da war letztes Jahr die WM zu diesem Zeitpunkt. Zum ersten Mal seit 2016 ist man auch dort. Damals ist man Speedrennen gefahren. Diesmal gibt es einen Super-G und eine alpine Kombination. Die letzte alpine Kombination in der Saison. Das heißt, dort wird dann die Kristallkugel entschieden. Und dann geht es nochmal fürs Saisonfinale zurück nach Deutschland.
Genau, und zwar geht es nach Ofterschwang ins schöne Allgäu. Auch da hat Christina Ackermann natürlich gesagt, wow, das ist ein Rennen, auf das ich mich total freue. Da fahren wir dann auch Riesenslalom und Slalom. Und Start der Spindlermühle ist das
genau, Ganze
heuer im Kalender.
Ja.
Und für Deutschland natürlich toll, dass wir da einen zweiten Weltcup-Standort haben. Und dass wir neben den klassischen Veranstaltungen in Garmisch-Partenkirchen, wo wir über die Speed-Disziplinen kommen, da auch wirklich Technikrennen veranstalten können. Finde ich sehr gut, freue ich mich sehr drauf. Und ja, dann gehen wir weiter von Deutschland nach Orel zum letztjährigen oder zum Weltmeisterschaftsstandort. Wir nehmen noch dieses Jahr natürlich auf. Und von 2019, das heißt, in Orel fahren wir dann auch einen Riesenslalom, einen Slalom und ein Parallelevent. Und dann Showtime in Cortina.
Genau, dann geht es zum Weltcup-Finale in Cortina. Was mir jetzt aufgefallen ist bei den Damen, es ist deutlich mehr Rotation drin im Kalender. Ja? Und ich finde das etwas problematisch, weil ich finde, als TV-Zuschauer brauche ich Rennen, wo ich die Strecke wiedererkenne. Ich weiß, dass in Kitzbühel diese Mausefalle wirklich brandgefährlich ist. Ich weiß, dass diese Schrägfahrt in Kitzbühel unglaublich spektakulär ist. Ich kann mir bei den Damen auch, ja natürlich, Lake Louise kennt man auch, da fährt man fünfmal im Jahr, wenn man die Damen- und Herrenrennen zusammenzählt. Ich kann mir auch vorstellen, wie es in St. Moritz ist, also das hat man auch noch irgendwie im Kopf. Auch in Val d'Isère ist so ein Ort, der einfach schon öfter auch im Kalender war. Aber eben bei diesen anderen, Garmisch-Partenkirchen gehört natürlich auch dazu, kann man sich auch gut vorstellen eigentlich, diese Rennen. Aber bei den anderen, vor allem bei den Speedrennen, habe ich ein bisschen ein Problem, auch was die Österreicher eben da machen mit dieser Rotation drinnen. da fehlt es mir ein bisschen am Wiedererkennungswert, und das finde ich, ist aus Marketinggründen oder aus Zuschauergründen macht es einfach viel angenehmer, wenn ich weiß, jetzt kommt da gleich einmal die gefährliche Steilkurve nach rechts und jetzt wird es richtig interessant. Und wenn ich mir ein Rennen in Rosa Kutto anschaue, dann schaue ich es mir natürlich an, aber ich weiß nicht, was mich erwartet. Vielleicht weiß ich es dann bei der Startnummer 30, weil ich dann die Strecke auswendig kenne, aber am Anfang weiß ich es eben nicht.
Ja, aber Lukas, ist da nicht das Problem, dass du sagst, das ist ja so wie mit, ich will ein Praktikum machen. So, und in jeder Stellenausschreibung steht, um dieses Praktikum machen zu können, müssen sie schon Praktika gemacht haben und da schon Erfahrung mitbringen. Ja Leute, so funktioniert halt ein System nicht, weil wenn überall steht, du kannst das Praktikum nur machen, wenn du schon irgendwo ein Praktikum gemacht hast, dann wirst du in deinem Leben kein Praktikum machen.
Irgendwo musst du anfangen, ja.
Genau, und um einen Wiedererkennungswert zu schaffen, sollte man neuen Weltcup-Standorten schon auch eine Chance geben, sich da vielleicht zu etablieren und genau in dieses System auch wirklich reinzurutschen. Und ich finde es aus einer anderen Perspektive tatsächlich auch gut, dass man neue Strecken fährt. Jetzt zum Beispiel auch, dass man nach Russland geht und sagt, wir sind ein Weltcup und wir haben den Anspruch, ein Weltcup zu sein. Und dann muss es auch möglich sein zu sagen, in Russland gibt es eine Strecke, die befahren werden kann. Dann geht es dahin und probiert es aus. Und dass man das über einen längeren Zeitraum wirklich versucht und ausprobiert. Und wenn man am Ende des Tages merkt, macht keinen Sinn, Experiment versucht, Experiment gescheitert. Ich würde da schon prinzipiell die Türen offen lassen und sagen, dort, wo es logistisch Sinn macht und wo wir eine gute Piste haben und wo wir eine gute Veranstaltung haben, why not? Lasst es probieren, und so kann auch sich eine Tradition herausbilden und so kann ein Sport in Gebieten wie jetzt zum Beispiel Russland, wo der Ski Alpin noch längst nicht den Stellenwert hat, wie jetzt zum Beispiel bei uns in Österreich oder in Deutschland. Und siehst du, so weit bin ich schon in Wien, dass ich von uns in Österreich spreche. Und dass man da tatsächlich auch eine Tradition schaffen kann und das Ganze auch versuchen kann. Und hey, wir kriegen zusehends Probleme auch tatsächlich hier mit den Schneemengen in Europa. Schafft ein bisschen Flexibilität, und dass du perspektivisch mit dem Rennkalender auch Orte hast, an die du vielleicht in einigen Jahren, wenn sich manche Tendenzen, was Klimaerwärmung angeht, fortsetzen, wo man dann auch hinausweichen kann, ohne dass der Kalender uns komplett unter den Füßen weggezogen wird.
Also ich würde mir einfach für den Damen-Weltcup auch so wirklich ganz klassische Damen-Weltcup-Orte wünschen. Zum Teil gibt es die schon, zum Teil sucht man sie vielleicht auch noch. Vielleicht will man sich da auch die Tradition erst einmal schaffen. Vielleicht schaue ich da auch zu sehr auf den Herren-Weltcup, wo es natürlich diese Klassiker viel mehr gibt. Aber es gibt sie natürlich auch bei den Damen, wenn man genau schaut. Und eben eine Hälfte ist sozusagen für die klassischen Weltcup-Standorte reserviert, und für die andere Hälfte probiert man sozusagen ein bisschen aus, neue Märkte zu erschließen und neue Weltcup-Standorte, vielleicht auch langfristige Standorte zu finden. Ja?
Genau. Kurz vielleicht noch zum Saisonfinale in Cortina, das wir jetzt nur angerissen haben. Da ist natürlich volles Programm. 18. bis 22. bei den Damen, März, und wir fahren Abfahrt, wir fahren Super-G, wir fahren Riesenslalom, Slalom, ein Parallel-Event gibt es auch noch, das dann als Team-Event,
genau, als Team-Event
ausgetragen wird. Und warum Cortina d'Ampezzo? Weil dort 2021 dann die Weltmeisterschaft stattfindet. Das ist die große Generalprobe auf das Highlight in der nächsten Saison.
Völlig richtig, genau. Die Generalprobe ist ja schon Tradition, dass man das so austragen darf, auch wenn man im Folgewinter ein Großereignis austrägt. Ja. Wechseln wir zu den Herren, würde ich sagen.
Ja,
wir starten natürlich auch bei den Herren am Wochenende in Sölden, und dann geht es, so wie für die Damen, geht es drei Wochenenden lang auf die Trainingspisten, weil da gibt es keine Rennen, und dann kommt der Slalom in Levi in Finnland. Freue mich schon wieder auf den Weihnachtsmann, der dort, glaube ich, immer im Zielbereich herumsteht und gefilmt wird mit seinem Elch.
Gibt es da nicht den Elch genau, oder so, den man dann mehr oder weniger adoptiert?
Stimmt, als Sieger. Du hast recht. Genau, und nach Levi natürlich geht es nach Lake Louise, geht es nach Übersee. Dort haben ja die meisten Speedfahrer dann auch schon ihre Vorbereitungstrainingslager nochmal, wirklich auch in Nordamerika, dass man sich einerseits auf den Schnee ein bisschen einstellt, andererseits, ja, weil es dort, dass man schon früher in der Zeitzone auch einfach ist für die Weltcuprennen.
Die Deutschen, ich habe noch mit Thomas Dresen und Peppi Ferstl gesprochen, für die geht es jetzt Anfang November geht's nach Copper Mountain.
Genau, ja. Österreich genauso, ja.
Genau, und da wird komplett trainiert, wird sich auf den, wie du sagst, auf den Schnee, auf die Zeit eingestellt, und die bleiben dann komplett diese Zeit drüben bis, da reden wir auch nochmal von knapp 3 Wochen, wirklich dort noch trainieren und sich voll auf die Bedingungen dann einstellen können, bevor es dann am 30. für die Herren in Lake Louise losgeht.
Absolut, also in Lake Louise geht es dann für die Speedfahrer los. Eine Woche später bleibt alles beim Gleichen, weiter nach Beaver Creek in die USA. Und dann geht es zurück nach Europa, ein Riesenslalom und ein Slalom in Val d'Isère das Wochenende darauf. Auch das ist unverändert zum letzten Jahr, genauso wie das darauf folgende Wochenende, der Klassiker, der Abfahrtsklassiker in Gröden. Auch ein Super-G wird dort gefahren, einen Tag vor der Abfahrt. Und dann geht es ja traditionell am Sonntag weiter nach Alta Badia, wo dann auch schon mittlerweile recht regelmäßig am Montag der erste Parallel-Event ansteht, am Montagabend. Und dieser Termin zwischen Weihnachten und Silvester findet dann in Bormio statt. War ja, glaube ich, vor 3 Jahren einmal kurz aus dem Kalender geflogen. Wir haben Bormio also auch in diesem Jahr wieder dabei. Da gibt es eine Abfahrt und eine alpine Kombination. Und dann im neuen Jahr.
Genau, Italien-Trippel mit Bormio dann abgeschlossen. Und dann auch wie bei den Damen feiern wir erstmal Neujahr und haben dann noch bei den Herren 4-5 Tage Zeit, um uns aufs neue Jahr einzustellen. Und auch dort geht es mit Zagreb dann mit einem Slalom weiter. Auch da natürlich, bin auch ein großer Fan, du hast es bei den Damen schon gesagt, finde ich ehrlich gesagt auch ein geiles Event, weil du auch die Begeisterung der Leute hast und früher an die Bilder zurückdenken mit Ivica und Janica Kostelic, das war schon immer heiß, was da unten abgegangen ist. Und genau, diesen Slalom nehmen wir mit und sind dann 3 Tage später wieder in Italien, ja, und zwar in Madonna di Campiglio, und auch dort wird Slalom gefahren, Night Event.
Auch
geile Geschichte.
Genau, auch dort ein Nice Breeze. Im letzten Jahr noch vor Weihnachten stattgefunden, in diesem Jahr sozusagen ins neue Jahr gerutscht.
Mhm. So, und dann, Lukas, werden unsere Kollegen von Ski Online CH gut zu tun haben.
Genau, weil dann geht es natürlich auch Klassiker eigentlich in Adelboden weiter. Riesenslalom, Slalom steht dort an. Und dann beginnen die wirklichen großen Rennen in Wengen, natürlich Abfahrt, alpine Kombination und Slalom in Wengen. Und dann, aus österreichischer Sicht auf jeden Fall auch das Highlight, das Kitzbühel-Wochenende mit Abfahrt, Super-G und Slalom.
Ja, du, auch aus deutscher Sicht, nachdem wir jetzt jedes Jahr in Kitzbühel mindestens ein Rennen gewinnen, ist es ja fast schon Heimspiel. Ja?
Ich verstehe,
bin ja immer noch in Wien.
Seitenhieb.
Ich sollte leise sprechen.
Ja. Abgerechnet wird am Schluss, abgerechnet wird dann auch 2 Tage später in Schladming, natürlich Klassiker, Night Race, Dienstagabend, unglaubliche Stimmung immer. Und nach Schladming, übernimmst du wieder, weil dann geht's nach Deutschland.
Dann geht's nach Deutschland. Und zwar sind wir dann auch in Garmisch-Partenkirchen. Du hast schon angesprochen, die Damen fahren in Garmisch, die Herren sind auch in Garmisch. Und wenn ich gucke, sind die Herren genau eine Woche vorher dran und werden da die Kandahar schon mal runterbrettern in der Abfahrt, da sich schon mal reintasten. Riesenslalom ist auch in Garmisch-Partenkirchen. Und ja, für uns in Deutschland natürlich ein ganz wichtiges Event, weil es auch bei den Herren tatsächlich das einzige ist im Kalender für die neue Saison. Und ein Standort, der für Ski Deutschland ganz, ganz wichtig ist. Und auch da freuen wir uns drauf. Und ja, sind dann, wie gesagt, in Garmisch. Und dann kommen die Techniker wieder eine Woche später ins Spiel. Die sind dann in Chamonix. Dort wird Slalom gefahren und auch ein Parallel-Riesenslalom wird da ausgetragen. Und dann geht ja, weiter. Und zwar mit einer richtig großen Reise, die aber einen ganz speziellen Hintergrund hat. Weil da wird es auch wichtig.
Genau, es geht in den fernen Osten. Es geht nach China. Zum ersten Mal überhaupt macht der Weltcup Station in China. Es steht die Olympia-Generalprobe schon, so, oder ein erster Testlauf einmal für Olympia. Für Olympia, das müsste 2022 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Was natürlich dann in Peking stattfindet. Und da geht's, da wird zuerst einmal eine Abfahrt und ein Super-G gefahren. Das heißt, die Speedfahrer werden sich das Ganze in China schon einmal anschauen.
Aber man muss, glaube ich, dazu sagen, dass dieses Ding natürlich nicht in Peking gefahren wird. Ja, also das Skigebiet, von dem wir hier sprechen, liegt deutlich außerhalb Metropole Peking. Und ja, dadurch, dass es Premiere ist und man letztlich überhaupt keine alpine Tradition hat in China, ist es aus meiner Sicht auch sinnvoll, dass man sagt, man hat nicht nur ein Jahr Vorlaufzeit zum Testen, sondern fährt tatsächlich schon 2020, hat dann das Jahr 2021 und hat dann, wenn es wirklich darauf ankommt, schon 2 Jahre Expertise. Es geht mir nicht primär um die Strecke. Ja, es geht mir auch um das Ganze drumherum, um das Organisatorische, wie kriege ich das hin in einem Land, das damit keine Erfahrung hat, ist es immer eine Herausforderung, so ein Event auf die Beine zu stellen und auch für die ganzen Verbände, dass sie schon mal einen Eindruck gewinnen, wo sind wir, was müssen wir tun, wie finden wir uns dann zurecht, wenn es wirklich drauf ankommt.
Da werden wir auch mit unseren Kollegen von SkiOnline ausführlich davon berichten. SkiOnline wird nämlich vor Ort sein, sogar in Asien. Das heißt, wir werden uns da auch eindringlich damit befassen, wie eigentlich der Skisport in China ausschaut, was man da so geplant hat. Ja. Aber nicht nur die Speedfahrer sind in Asien, auch die Techniker fahren dort Rennen und die verschlagt es nach Japan. Dort gibt es nämlich einen Riesenslalom und einen Slalom zu fahren in Yuzawa Naeba. 2016 waren wir dort das letzte Mal und ein gewisser Felix Neureuther hat dort gewonnen. Ja. Also gute Erinnerungen aus deutscher Sicht an unbedingt. die Rennen in Japan. Und dann geht es zurück nach Europa und es geht wieder einmal nach Österreich. In Hinterstoder gibt es einen Super-G und eine alpine Kombination. Dort gibt es dann sozusagen das Finale für die alpine Kombination. Dort wird die Kristallkugel vergeben. Alle anderen erst beim Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo. Nach Hinterstoder noch, das bleibt wieder unverändert zum Vorjahr. Quidfiel, ein Speed-Wochenende, Kranjska-Gora, ein Technik-Wochenende und dann das Saisonfinale in Cortina.
Genau, das parallel mit den Damen dann ausgetragen wird. Da trifft sich die ganze Familie wieder. Sie begegnet sich, sie fängt zusammen an in Sölden und trifft sich dann in Cortina dann wieder und schließt und rundet die Saison ab, wir haben es gemerkt, wie lange wir jetzt gesprochen haben, die wieder pickepacke voll ist, oder Lukas?
Genau, es gibt einige Rennen, bei den Herren sind es 45 Rennen, wenn man das vergleicht mit dem Vorjahr, sind es 3 Weltcuprennen mehr, allerdings muss man dazu sagen, wenn man die WM-Rennen in Eure dazu zählt, dann sind es 2 weniger. Das heißt, dann haben wir insgesamt 2 Rennen weniger ausgetragen im kommenden Winter. Bei den Damen sind es 42 Rennen, 2 mehr Weltcuprennen als im Vorjahr. Oder wenn man eben wieder die WM hinzunimmt, 3 Rennen weniger ohne der WM. Ja? Mhm. Und dass dieser Kalender, über den wird zumindest in Österreich sehr viel diskutiert, vor allem dass der Kalender sehr, sehr eng zusammengestaucht ist. Da gab es große Kritik im letzten Jahr, was nach der WM passiert ist. Da gab es ein City-Event unter der Woche und am Wochenende darauf gleich die nächsten Rennen. Hoch, vor allem zu Ende der Saison. Und da haben wir auch wieder eine Stimme von Manuel Feller eingefangen, der eine ganz deutliche Meinung zum Kalender hat.
Also das habe ich letztes Jahr schon massiv kritisiert, eigentlich, weil es einfach mit keiner Sportart zu vergleichen ist, oder? Ein Boxer hat maximal 2 Kämpfe im Jahr, ein Fußballer hat maximal 3 Spiele in der Woche und die meistens sogar noch im gleichen Stadion, wenn es ein Turnier ist. Und wir fliegen in einer Woche in 4 verschiedene Länder mit einem Gepäck, was keine andere Sportart hat, mehr oder weniger. Und sie quetschen da und da nur. Ich weiß, wir verdienen mit den Rennen unser Geld und wir leben auch davon. Und ich weiß auch, dass Skifahren halt ein Wintersport ist und das im Jänner, Februar untergebracht werden muss. Aber irgendwann ist es halt auch zu viel.
Was sagt Manuel Feller dazu, dass es in dieser Saison auch nach Asien geht? Ist das auch ein Problem, diese lange Anreise?
Das ist überhaupt kein Problem. Nicht. Was ich ein Problem damit habe, ist, wenn es eine Woche in vier verschiedene Länder geht, oder? Mhm. Weil es einfach mit keiner Sportart zum Vergleichen ist. Aber ob das jetzt weit ist oder siehst du irgendwas, das ist wurscht. Solange wir in so einer Woche haben zum Vorbereiten, ist das ja, wir fahren alle gern rennen und so viel wie möglich, aber irgendwo ist Schluss.
Irgendwo ist Schluss? Hast du irgendein Rennen gefunden in dem vollgepackten Kalender, was man vielleicht sogar streichen kann?
Also ich möchte mir nicht anmaßen, die Standorte zu beurteilen, aber ich möchte mir anmaßen zu sagen, dass Manuel Feller völlig recht hat, weil es ist einfach zu viel, es ist too much. Und ich weiß noch, ich habe letztes Jahr mit Maria Höfel-Riesch auch über den Kalender gesprochen und sie sagt auch, boah, das ist natürlich für die Athleten auch eine physische Belastung. Und wir haben extrem viele Verletzungen gesehen in den letzten Jahren, eine wirkliche Steigerung der Verletzungsquoten. Und ich gehe da mit und sage, hey, das kann auch auf diese extreme Belastung zurückzuführen sein. Und du bist ja nur im Stress und wir reden nicht nur von den Fahrern, da sind auch Betreuer dahinter, da sind die Trainer dahinter und das ganze Team, das da mit muss. Und ja, da, die haben ja auch alle Familie und die haben auch alle ein Leben. Und während dieser Zeit extrem schwierig. Wie gesagt, ich will mir nicht anmaßen, da jetzt einen Ort einfach an den Pranger zu stellen und zu sagen, hey, da hat der Ski-Alpin-Weltcup nichts verloren. Das müssen andere tun, die den gesamten Überblick und auch Zahlen und auch Zuschauerzahlen kennen. Was mich extrem stört und wo ich sofort ansetzen würde, ist der Termin 28. 29. Dezember. Das tut mir jetzt leid für Bormio bei den Herren oder für die Österreicher, die heuer in Lienz sind, aber du beendest quasi die erste Saisonphase am 22., 23. Dezember, kurz vor Weihnachten. Alles wunderbar. Wieso muss ich kurz nach Weihnachten, am 28. und 29. Dezember, wieso muss ich da weiterfahren? Ist mir tatsächlich, also kann ich schwer nachzuvollziehen. Wenn wir davon reden, dass wir kürzen, dann würde ich nicht als allererstes mal auf Standorte gehen, sondern würde diesen Termin rausstreichen. Mhm. Weil dann kannst du wirklich für alle sagen, hey, wir haben durchgepowert jetzt von November bis dann 22. Dezember. Wir feiern in Ruhe Weihnachten, wir sammeln uns, steigen dann wieder ein. 4. Januar, 5. Januar, Zagreb, absolut wieder Vollgas. Da muss man reingehen. Also das halte ich für den sinnvollsten Ansatz, da erstmal zwei Termine, was es jeweils ist, bei den Damen und bei den Herren, die einfach rauszuholen.
Also dieser Termin zwischen Weihnachten und Silvester, Neujahr, vielleicht rausstreichen. Ich finde persönlich, wir sind in diesem Jahr zum Beispiel wirklich mit der Saison erst auch eine Woche später fertig als im Vorjahr. Das ist, finde ich, auch zu viel. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man bis Ende März fahren muss. Also ich könnte jetzt, natürlich ist es schwer jetzt dazu sagen konkret, welche Rennen da raus müssen. Es gibt natürlich diese traditionsreichen Strecken, die ich auf jeden Fall sehen will, weil ich auch eben, habe ich schon angesprochen, weil man auch weiß, wie es dort ausschaut, weil man das schon kennt. Da bin ich vielleicht ein bisschen ein Traditionalist, aber ja, also ich finde, das ist zu lang. Ich finde, wir könnten Anfang März schon das Saisonfinale steigen lassen. Also irgendwo muss man sich darauf einigen, dass es nicht andauernd viel mehr Rennen werden. Insgesamt auch noch ein Trend natürlich, den wir gesehen haben und schon leicht angesprochen haben. Es ist sehr, sehr techniklastig. Das heißt, wenn Rennen rausfallen müssten, dann sollten das Technikrennen sein. Eben, weil wir ein komplettes Ungleichgewicht haben, weil wir nicht so viele Abfahrten und Super-Gs haben wie Technikrennen. Natürlich ist der Aufwand auch größer, du brauchst eine längere Strecke, eine verdammt lange Strecke zum Teil bei den Abfahrten. Die müssen natürlich auch präpariert werden und so weiter. Es braucht Fangzäune, das ist natürlich von der Infrastruktur her ein Riesenaufwand, deswegen kann man auch nicht viele mehr Abfahrten stattfinden lassen. Aber wenn, dann sollte es eigentlich bei den Technikrennen passieren.
Ja, du musst ja Chancengleichheit schaffen. Ich habe vorhin auch schon davon gesprochen und ich finde es auf gut Deutsch gesagt eine Sauerei, was da läuft. Weil wenn ich ein guter Speedfahrer bin, ich habe keine Chance, diesen Gesamtweltcup zu gewinnen. Wenn die Technikkonkurrenz entsprechend gut ist, und das ist sie in der Regel, und wir sehen ja jetzt auch, was da an Nachwuchs hinterherkommt, dann wirst du auf Sicht keine Chance haben, diesen Weltcup zu gewinnen. Und dann muss ich das ganze Konstrukt nicht Ski-Gesamtweltcup nennen, wenn ich eine Gruppe ganz klar bevorzuge. Das ist für mich ein Unding. Ich verstehe es. Es ist schwierig, eine Abfahrt und einen Super-G zu veranstalten im Vergleich zu einem Slalom oder einem Parallel-Event. Parallel-Event kam ja auch neu dazu. Das heißt, auch da hat man dafür gesorgt, dass das Pendel immer weiter in Richtung Techniker ausschlägt. Schauen wir uns die Gesamtwertungen an des letzten Jahres als Beispiel. Michaela Schifrin, Petra Vlhová, Wendy Holdener. Ja, was sind die denn? Die sind alles Technikspezialisten. Schifrin mal ausgenommen, das ist eine Irre, die kann alles fahren. Aber auch sie hat ihre absolute Paradestärke natürlich in den technischen Disziplinen. Dann schauen wir uns die Herren an. Marcel Hirscher, Alexis Pantirot, Henrik Christoffersen. Ja, Leute, eindeutiger geht's ja wohl nicht, dass wir dort sehen, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht und wir werden es nicht mehr sehen. Solange der Kalender so bleibt, werden wir da keine Chance haben, dass ein Speedfahrer auch wirklich mal den Gesamtweltcup gewinnen kann. Und das verstehe ich nicht. Und da muss man entweder über den Kalender ran oder man muss überlegen, ob man einen Punkteschlüssel sich überlegt, den wirklich berechnen lässt, wo du dann als Sieger einer Abfahrt nicht die 100 Punkte bekommst, die ein Slalomsieger bekommt, sondern dass es prozentual so ausgeklüngelt ist, ich bin kein Mathematiker, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass das alles wieder in einem Verhältnis steht. Und das tut's heuer nicht und das hat's die letzten Jahre nicht getan. Und das ist ein Punkt, der mich extrem ärgert.
Okay, entweder ein mathematischer Schlüssel oder eben Streichergebnisse, wie es das ja auch früher gegeben hat, wäre auch noch eine Option. Ja. Ja. Genau, ja, im Biathlon ist das ja nach wie vor der Fall. Aus den ÖSV-Reihen hat sich etwa Hannes Reichelt viele Gedanken darüber gemacht, ein Speedfahrer natürlich, der hat sich viele Gedanken darüber gemacht, auch als Athletensprecher, als Offizieller, hat da viel mit der FIS verhandelt und relativ frustriert dann sein Amt vor einem Jahr abgegeben. Jetzt ist Daniel Jühl bei den Herren der Athletensprecher, also ein Techniker. Hat aber trotzdem, hat Reichelt auch gesagt, sich dafür eingesetzt, dass bei der alpinen Kombination das Pendel ein bisschen in Richtung Speedfahrer ausschlägt. Und Hannes Reichelt hat noch eine ganz andere Sorge, was die Speedfahrer betrifft, für die Zukunft. Das hören wir uns einmal kurz an.
Im Endeffekt, das Problem, das was ich versucht habe, in meine 4 Jahre zu ändern, das ist das Verhältnis Speed-Technik-Rennen, oder? Das passt nach wie vor nicht. Es muss ein Umdenken, oder? Sie haben sich in die 4 Jahre, ich habe relativ forsch dagegen mich aufgelehnt, oder? Hat auch nichts gebracht, vielleicht muss man das diplomatischer machen. Aber ja, vielleicht ist das auch ein Ansporn für englische Medien, oder? Das mal aufzuzeigen, oder? Mhm. Im Endeffekt ist es einfach der Gesamtweltcup, geht im Moment halt viel über die Technik, oder? Auch im Endeffekt für die Preisgelder und für, also für die Verträge her auch, sind wir irgendwann checken die Firmen, oder? Auch, okay, da haben wir weniger Werbung mit einem Speedfahrer, oder? Und das ist schade, weil irgendwie hat, glaube ich, ein Abfahrer doch in der Öffentlichkeit einen unglaublichen Stellenwert, oder?
Hannes Reichelt ist also einer, der sich wirklich extrem viele Gedanken macht über den Zustand des Skisports. Eine weitere Idee, die er dann später auch noch erwähnt hat, ist vielleicht auch wieder Rennen auf der Südhalbkugel auszutragen und hat da Argentinien, Neuseeland, vielleicht auch Australien ins Spiel gebracht. Was sagst du dazu?
Ja, hat mich ein bisschen überrascht. Ist so ein Gedankenspiel, das ich persönlich noch nicht hatte. Es gab aber schon Rennen auf der Südhalbkugel.
Ja, genau. Ende der 80er Jahre ist man in Argentinien gefahren. Man ist eben auch in Neuseeland und Australien gefahren. Und da war es so, dass der Skiweltcup Anfang August mit einer Abfahrt in Argentinien losgegangen ist. Ja, das kann man sich natürlich heute kaum vorstellen. Das hätte ich einmal meinen Kollegen, die mir da entgegnet haben, dass Ende Oktober ja schon extrem früh ist, denen hätte ich das einmal erzählen sollen. Ja, also damals war das eben schon der Fall. Ja. Und das würde dann ja einem Weltcup, wie es das Wort eben auch suggeriert, mehr entsprechen.
Ja, also du willst Public Viewing im Freibad, Abfahrt in Argentinien.
Um 18 Uhr am Abend, na sicher, im Pool, ja, gibt es dann eine Leinwand und wir drücken dem Matthias Mayer und dem Max Franz im Wiener Freibad die Daumen.
Ja, macht's das. Und wir dann im Münchner Freibad, dem Dresen Thomas und dem Peppi Fersl. Zurück zum Thema an sich. Ja, okay. Den Gedanken Weltcup, wir machen dann wirklich einen Weltcup und sagen, wir sind auch wirklich auf einem ganz anderen Kontinent dann mal unterwegs. Finde ich gut. Finde ich per se genau richtig. Trifft es. Nur wir reden ja hier ohnehin schon von einem unfassbaren Stress, einem Reisestress, den die Athleten haben. Ich weiß, sie sind zu großen Teilen zu dieser Zeit ohnehin in Südamerika. Sie fahren ja da auch solche Testrennen, das findet dort alles statt.
Aber sie sind nicht fertig durchtrainiert und nicht fertig austrainiert für diese Saison dann. Ja?
Genau, und wenn es dann schon um Punkte geht und wenn du als Speedfahrer weißt, hey, ich muss Punkte sammeln, noch und nöcher, da wo ich kann, wie ein Eichhörnchen, das sich auf den Winterschlaf vorbereitet, dann muss ich weiß gar nicht, ob Eichhörnchen Winterschleifen macht, das an der Stelle, zurück zum Thema, und dass man dann sagt, hey, ich gehe noch nicht fertig, austrainiert, in den Weltcup und riskiere, weil ich habe da die Möglichkeit, Weltcup-Punkte zu holen, Podestplätze und vielleicht Siege einzufahren, das ist viel zu riskant. Die Verletzungsgefahr ist viel zu groß. Und dann möchte ich sehen, lass dort irgendwas Schlimmes passieren. Und dann werden wir uns alle umdrehen und sagen, nein, das ist keine richtige Idee, das ist nicht der richtige Ansatz. Hinzu kommt, dass du für eine Veranstaltung von einem Weltcuprennen natürlich ganz andere logistische Herausforderungen hast, wie es für Trainingsbedingungen der Fall ist. Du musst auch hier wieder den ganzen Apparat nach Südamerika fliegen. Und wir reden auch hier über eine Sportart, die extrem viel in der Luft unterwegs ist. Klimathematik ist omnipräsent in der ganzen Welt. Und dass wir da sagen, so ja, wir alle versuchen irgendwie zu schauen, dass wir uns ein bisschen klimafreundlicher verhalten, aber der Ski-Weltcup dann sagt, ja, hold my beer, ich mach, was ich will. Ich veranstalte mir so eine Geschichte in Südamerika. Das kann nicht der richtige Ansatz sein. Nächster Punkt. Ski Alpin lebt extrem von den Protagonisten, von den Teilnehmern. Was geht ab, wenn in Schladming ein Österreicher auf die Strecke geht? Da ist da unten Power, da ist da Volksfest. Ja, leider haben wir keine Teilnehmer aus Südamerika. Haben wir Zuschauer da unten? Rentiert sich das? Ich finde den ganzen Vorschlag aus der Sicht, dass man sagt, es ist dann ein Weltcup und man würde mehr Speedrennen haben, ist das eine. Da kann ich sogar verstehen, aber wenn man die Idee mal weiterdenkt, finde ich, ist ein Ansatz nein, den wir so nicht mitnehmen müssen.
Ich finde die Idee gar nicht so furchtbar, aber es ist natürlich ein schwieriges Thema. Es gibt ja doch, also die Simari-Birkner-Familie aus Argentinien, die versucht sich ja immer wieder im Weltcup und so weiter. Ich finde, es ist ein lustiges Gedankenexperiment, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass das in den nächsten 10 Jahren nicht passieren wird. Und damit soll es jetzt auch gewesen sein für den Kalender, für die Analyse, für die ausführliche Analyse der Rennkalender bei den Damen und bei den Herren. Und als nächstes schauen wir uns wirklich also an, wer in dieser Saison an den Start geht und wer die Protagonisten von dieser Saison sein werden.
Es ist wirklich keine große Überraschung mehr, es ist eigentlich vorweg, aber ich nutze gleich die Kürze und ja, es ist heute der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde. Und jetzt ist es draußen und jetzt wird es, glaube ich, leichter und besser für mich. Und ja, somit glaube ich, habe ich das jetzt schon recht gut einmal den ersten Schritt gemacht.
Der erste Schritt ist gemacht in Hirschers Pension, kann man eigentlich sagen. Sein letzter Schritt im Weltcup, den hat er schon hinter sich. Tobias, ist mit Marcel Hirscher der größte Skifahrer aller Zeiten zurückgetreten?
Ja, ist er. Die Ergebnisse, diese Dominanz, diese Art Ski zu fahren, das Alter, in dem er zurücktritt, das ist so im Herrenbereich noch nie da gewesen und wird es wahrscheinlich auch so nicht mehr geben. Er ist für mich der größte aller Zeiten. Klar, man muss im Skifahren immer trennen zwischen Speed und Technik, aber Marcel Hirscher war so komplett. Marcel Hirscher hat so neue Maßstäbe gesetzt, was diesen Sport angeht. Ja, 8 Gesamtweltcup-Siege in Folge. Wer soll sonst der größte aller Zeiten sein? Für mich ist es.
8 Jahre lang, wie du sagst, ist der Sieg eigentlich nur über Marcel Hirscher gegangen. Was er nicht geschafft hat, ist eine Abfahrt im Weltcup zu gewinnen. Da könnte man jetzt sagen, für dieser ganzen Goat-Debatte immer, das ist ja anderen schon gelungen. Chetel, André Amot und Bode Miller waren bei den Herren zumindest die Letzten, die das geschafft haben. Bei den Damen passiert das ja auch bis zum heutigen Tage noch eher, dass da Athletinnen Rennen in allen Disziplinen gewinnen. Und was er auch nicht geschafft hat, ist die Marke von Stenmark einzustellen. Ja. Stenmark, der ja 14 Jahre lang nach seinem ersten Sieg noch seinen letzten gefeiert hat. So lange dauert eben die Karriere, die intensive Karriere von Marcel Hirscher nicht. Und was wird das jetzt, auch dieser Rücktritt, bedeuten für den Gesamtweltcup in der neuen Saison? Was glaubst du?
Ja, dass diese große Kristallkugel, die eigentlich immer bei Marcel Hirscher im Schrank stand und hatte keiner eine Chance, die da rauszunehmen, die ist jetzt draußen aus dem Schrank. Ja. Und die steht jetzt auf dem Tablett. Und die Frage ist, wer greift jetzt zu? Und wir haben keine Weltmeisterschaft, wir haben keine Olympischen Spiele. Und dieses Jahr ist wirklich die Chance da, sich diesen Gesamtweltcup zu holen. Und das ist der prestigeträchtigste Titel, den man dieses Jahr holen kann. Und wie gesagt, der große Dominator ist weg. Und jetzt werden einige sagen, so, ich habe heuer die Chance, das Ding zu holen. Und werde auch meinen Weltcup-Kalender wirklich darauf ausrichten, dass ich mir die Kugel hole.
Ja, du sprichst schon was an, was mir bei ÖSV-Athleten zum Teil schon aufgefallen ist. Zum Beispiel ein Michael Matt hat jetzt gesagt, er wird jetzt auch mehr im Riesenslalom an den Start gehen. Umgekehrt ist es auch so, dass wir reden dann später noch über die Italiener, aber zum Beispiel auch ein Dominik Paris zum ersten Mal seit über 2 Jahren mal wieder beim Riesenslalom auch an den Start geht. Und ja, also da sieht man schon ganz klar, die Ausrichtung ist eine ganz andere, ohne einen Marcel Hirscher.
Ja, die Gedanken haben natürlich nicht nur wir beide uns gemacht, dass jetzt die Chance einfach groß ist, dieses Ding zu holen. Und mich würde es nicht überraschen, wenn, so wie sie es jetzt ja schon andeutet, der ein oder andere Speedfahrer, ich meine Dominik Paris, er war nicht weit weg in der letzten Saison von Henrik Christoffersen, der Dritter wurde im Gesamtweltcup, von Alexis Pantyro, der Zweiter wurde. Da waren die Abstände relativ überschaubar. Von Hirscher natürlich weit weg. Das heißt, damals haben die sich auch gedacht, so, was soll ich auf den Gesamtweltcup fahren? Solange Hirscher dabei ist, habe ich sowieso keine Chance. Jetzt geht plötzlich eine Türe auf. Die Frage ist, ob sie durchgehen, weil was man aus reiner Punktesicht, was die Berechnung angeht, natürlich nicht vergessen darf. Hirscher ist weg. Hirscher hat 10 Rennen aufwärts pro Saison gewonnen. Und diese Punkte in den technischen Disziplinen, die sind jetzt halt auch vakant. Das heißt, ein Christoffersen, ein Pantyro, die werden künftig nicht mehr ihre 80 Punkte für den zweiten oder 60 Punkte für den dritten Platz holen. Wenn sie ihre Leistung abrufen, gewinnen sie die Dinger und summieren natürlich so auch ihr Punktekonto.
Und da geht auch diese Kluft wieder ein bisschen weiter auf zu den Speedfahrern. Aber du hast trotzdem einen Speedfahrer von den Deutschen, vom deutschen Team, Thomas Dresen.
Unser Kitzbühel-Sieger von 2018. Ich werde es dir während der ganzen Saison immer wieder unter die Nase reiben.
Hat der dort gewonnen, oder?
Ja, der hat da gewonnen. Ich zeig dir gleich nochmal das
alles
Video.
Klar. Okay. Ja. Du hast ihn auch zu dieser Thematik befragt und wir hören uns am besten mal an, was er dazu sagt.
Also ich glaube, grundsätzlich ist der Skisport so professionell geworden, auch jede Disziplin, dass man so viel disziplinspezifisches Training braucht. Das Problem ist dann immer die Zeit und das Training. Wie gesagt, du kannst nur, ein Tag hat nur 24 Stunden und das ist schlafen, essen, trinken, trainieren.
Ja.
Und du kannst nicht alles machen. Ich kann mir sicher vorstellen, dass der ein oder andere Speedfahrer, wenn es in den Kalender reinpasst, so wie in Beaver Creek zum Beispiel, dass da vielleicht der Tommy oder der Vincent Griechmeier oder der Matthias Meyer, die eh schon gut Riesensalben gefahren ja. sind, dass die sagen, ja, wir nehmen das mit. Mhm. Das Problem ist nur, wie viele Punkte holst du da zusätzlich? Sind es vielleicht fünf? Lass 15 sein, wenn es richtig gut läuft ja. für einen Abfahrer ja. im Riesenslalom. Ja. Macht das Kraut dann fett? Weißt? Oder ist es gescheiter, wie ich ihm sage, Schuster, bleib bei deinen Leisten und ja. mach das, was ja. du kannst? Oder schau, dass du erst einmal da deine sieben ja. Zwetschgen benannt hast. Weil ich sage immer, also für mich, ich sage ganz klar nein, weil jetzt im Moment sowieso nicht, weil ich bin jetzt im Comeback-Jahr und für mich geht es jetzt erstmal darum, das, was ich eigentlich in Anführungszeichen kann ich ist immer relativ, dass ich das halt wieder hinbringe.
Ja.
Ob das dann vielleicht, sagen wir mal, in 4-5 Jahren ein Thema sein kann, ja, warum nicht, oder? Wenn, wenn man so gut unterwegs ist, wie jetzt zum Beispiel ein Hirscher, der dann halt hier und da mal eine Super-G oder Abfahrt mitgenommen hat, klar, kann man schon machen. Ja. Und dann, der hat ja dann auch gewonnen, Super-G, und sagt, dass er das kann. Aber das Problem ist halt, von Technik auf Abfahrt ist es leichter, wenn du wieder Hund bist, ja. das zum Schaffen, ja. als wir von Abfahrer auf Technik.
Ja.
Weil mir, das Speed-Training ist, braucht so viel Zeit, und dann musst du halt auch noch die Kraft musst halt vor allen Dingen auf dem Kopf her noch dabei sein, weil sonst wäre es halt auch gefährlich. Und ich meine, es haben sich genügend Abfahrer auch schon verletzt bei solchen Sachen, weißt du? Ist dann die Frage, ist das wert?
Also ein interessanter Ansatz, und man merkt auch, dass sich eben wirklich auch die Athleten und nicht nur wir darüber Gedanken machen, viele Gedanken machen. Und es wird eben spannend zu sehen sein über diese ganze Saison, ja, welche Speedfahrer jetzt wirklich einmal einen Ausflug in die Kombination, in den Riesenslalom wagen, und welche, ja, vielleicht auch Slalom-Spezialisten dann auch wieder mehr Riesenslalom-Kombis, vielleicht sogar einen Super-G mitnehmen, weil eben diese große Kristallkugel jetzt vielleicht etwas einfacher zu gewinnen ist als in den Vorjahren.
Genau, wird eine geile Geschichte. Das ist eines der großen Themen der Saison.
Hier, Marcel Hirsche überstrahlt natürlich diese Riege an Leuten, die zurückgetreten sind, aber er ist natürlich nicht der Einzige, der seine Karriere beendet hat. Fangen wir vielleicht kurz bei den Damen an. Da ist nämlich mit Lindsay Vonn niemand geringerer als die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten, gemessen an den Weltcupsiegen, zurückgetreten. Ja? Also sie hat ihre Karriere beendet, hat ja bei der WM in Ore noch eine Medaille geholt. Bei den Damen auch zu erwähnen ist Frieda Hansdotter, die Slalom-Spezialistin.
Olympiasiegerin von Pyeongchang im Slalom, also auch eine große Nummer. Und unvergessen die Bilder, wie sie bei ihrem letzten Rennen da als Blumenmädchen im traditionellen schwedischen Kostüm runterfährt. Richtig. Und noch Gebäck, Zimtschnecken hat sie, glaube ich, verteilt.
Jeder, genau, ja.
Ikea lässt grüßen.
Ja.
Und toller Abschied einer ganz tollen Skipersönlichkeit.
Genau, also Frieda Hansdotter wird nur mehr als Zuschauerin den Skiweltcup verfolgen. Bei den Damen haben wir dann noch Taina Barrios, Anne-Sophie Pathé, Chiara Costazza, zählen vielleicht auch noch zu den namhafteren Rücktritten. Bei den Herren sind auch eigentlich einige, abgesehen von Hirscher, auch noch einige andere Stars abgetreten. Zum Beispiel Eric Gay hat seine Karriere beendet. Der zweifache Weltmeister und der Super-G-Weltcup-Sieger Ende der Nullerjahre hat er gewonnen. Dann haben wir bei den Schweizern zwei namhafte Abtritte, mit Sandro Villetta zum Beispiel, den Olympiasieger in der Superkombination 2014. Er hat seine Karriere ebenso beendet wie Patrick Kühn, der Weltmeister 2015 von Wales in der Abfahrt. Auch er wird nicht mehr dabei sein. Von den Speedfahrern natürlich Axel Lünz-Windal, ein ganz großer Name, hat seine Karriere beendet. Zweifacher Gesamtweltcupsieger. Etliche andere kleine Kristallkugeln muss er jetzt auch mal wieder rausholen aus dem Schrank, wenn er wehmütig wird.
Olympiasieger, hat alles gewonnen, war auch einer der wenigen Speedfahrer, die Marcel Hirscher über eine Saison mal richtig gefordert haben, was den Gesamtweltcup angeht. Und ja, eine unglaubliche Persönlichkeit, wer ihn mal getroffen hat. Ich hatte das Vergnügen, das ist einfach, für mich ein ganz, ganz toller Skifahrer und Mensch, und der wird dem Weltcup abgehen, definitiv.
Ja, absolut, eine große Persönlichkeit. Neben Swindal schauen wir noch bei den Speedfahrern Werner Hehl, Immerhin hat er auch drei Weltcuprennen gewonnen. Auch der Italiener ist zurückgetreten. Und bei den Technikern zum Beispiel Thomas Fanarat von den Franzosen zurückgetreten. Bei den Österreichern neben Hirscher noch Philipp Schörkofer ist auch zurückgetreten. Und dann gibt es beim DSV natürlich auch noch eine ganz große Persönlichkeit mit Felix Neureuther, der auch sein Karriereende verkündet hat.
Genau, er und sein Spezl Marcel Hirscher. Felix hat ja Marcel dann nach der Rücktrittsverkündung gleich im Rentnerclub willkommen geheißen.
Ja.
Und ja, für den deutschen Skisport ist Felix Neureuther natürlich ein riesiger Verlust. Ich kann den Rücktritt komplett nachvollziehen. Felix hat wirklich eigentlich alles erreicht. Viele sagen jetzt, ja, er ist ja nie Weltmeister geworden, er ist ja nie Olympiasieger geworden. Mei, Leute, für mich werden Karrieren nicht nur mit Medaillen gemacht. Felix hat den deutschen Skisport im Herrenbereich, der war quasi nicht mehr existent nach Markus Wasmeier. Und der lag am Boden und dann kam eine Persönlichkeit plötzlich in die Weltcup-Szene, wie Felix Neureuther, der unter immensem Druck stand. Du bist der Sohn von Christian Neureuther, der ein sehr erfolgreicher Skirennfahrer war, und du bist der Sohn von Rosi Mittermeier, unser Gold-Rosi. Ja? Und dass so ein junger Kerl mit dem Druck so gut umgehen kann, dass er so exzellent Ski fährt, dass er die meisten Weltcupsiege geholt hat, aus die ein deutscher Herr, ein deutscher Mann je erreicht hat, das ist für mich immer ein bisschen untergegangen. Und Felix war auf der Piste sensationell stark, aber vor allen Dingen auch neben der Piste.
Ja.
Und wir haben auch schon drüber gesprochen, auch selbst in Österreich ist er ja
extrem beliebt.
Extrem ja. beliebt, wahnsinnig beliebt. Und er hat auch sich immer Zeit für die Jungen genommen. Er hat die herangeführt und ein Teamplayer von A bis Z, der immer bodenständig, immer loyal geblieben ist und der sich auch für die Athleten eingesetzt hat. Und wer so einen Stellenwert hat innerhalb des Skirennzirkuses, der hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Und der Felix bleibt dem Skisport jetzt erstmal erhalten als Experte für die ARD. Und Gratulation auch von dieser Stelle aus. Das zweite Kind mit seiner Frau Miriam ist auch unterwegs. Und ich bin mir sicher, dass wir ihn in irgendeiner Funktion irgendwann nochmal wiedersehen werden. Würde mich total freuen, weil er nicht nur, was den Sport, seinen alpinen Sport, ganz tolle Gedanken und Ansätze hat, sondern auch was die Sportentwicklung, wenn wir über Gigantismus, über vieles, was falsch läuft, in großen Sportverbänden, nicht nur auf den Wintersport bezogen, was da falsch läuft, hat er wirklich gute Ideen, hat super Ansätze, hat das Standing auch in der breiten Öffentlichkeit, dass er da Dinge so verändern kann, wie sie aus meiner Sicht verändert gehört bekommen. Alles Gute, Felix Neureuther, und danke für eine ganz tolle Karriere. Ja, sorry, musste ich loswerden. Ich bin, wie ihr hört, großer Fan. Aber Ehre, wem Ehre gebührt.
Aber aktuell gibt es keine Bestrebungen, dass er irgendwie eine Rolle zum Beispiel im DSV übernimmt.
Man steht, also das ist nicht offiziell, aber Felix ist so nah dran und er war so lange Teil dieses Skiverbandes und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kontakt komplett abgerissen ist. Und da wird es einen Kontakt geben auch. Er wird ja natürlich in seiner Funktion jetzt bei den Rennen dabei sein und der Skiverband und er werden immer eine Verbindung haben. Und sobald sich da eine Gelegenheit auftut und das zweite Kind gekommen ist und er jetzt auch mal dieses Rentnerleben tatsächlich jetzt mal, er muss ja sacken lassen, er kann ja nicht direkt wieder rein und wieder Reisestress, wieder zack, halbes Jahr weg und überall unterwegs in der Welt. Das wird er, glaube ich, jetzt am Anfang nicht machen, aber wenn es ihn dann packt und wenn wir dann eine Konstellation haben, wo er genau reinpasst, dann halte ich das für sehr realistisch, dass wir ihn im deutschen Skiverband wiedersehen.
Alles klar, wir werden das beobachten. Genauso wie wir beobachten werden, wie sich die verbliebenen deutschen Athleten und Athletinnen jetzt schlagen werden. Denn wir gehen in Kürze über zum großen Sölden-Check zu den Athletinnen und Athleten, die in Sölden an den Start gehen werden und schauen uns an, wie groß ihre Chancen sind in diesem, an diesem Wochenende, aber auch über die gesamte Saison.
ist steil, es ist das erste Rennen, es ist ja nie leicht meistens, aber dafür extrem spannend, weil einfach ja, das Drumherum perfekt ist für das erste Rennen. Es ist immer schwer zu sagen, wo man es umgeht, aber ja, ich denke, ganz langsam bin ich nicht.
Tobias, du hast dich mit Viktoria Rebensburg getroffen. Was macht sie für einen Eindruck auf dich im Hinblick auf Sölden und auf die anstehende Saison?
Total entspannt. Also Viktoria ist super gut durch den Sommer gekommen, das hat sie mir auch nochmal bestätigt. Und dadurch, dass die letzte Saison für sie am Ende noch diesen lang ersehnten Weltcupsieg seit über einem Jahr hervorgebracht hat, das hat ihr, glaube ich, für den kompletten Sommer so viel Schwung gegeben und sie wirkt extrem entspannt. Sie ist total fokussiert und freut sich super arg auf das, was jetzt kommen wird. Und rein leistungstechnisch ist das Sölden natürlich für sie immer gut. Riesenslalom ist ihre Paradedisziplin. Sie ist verletzungsfrei durchgekommen, hat gut trainieren können und ja.
Und sie hat in Sölden sogar schon einmal gewonnen.
Ja, sie hat nicht nur einmal gewonnen in Sölden, sie hat ihren allerersten Weltcupsieg in Sölden gefeiert, und zwar 2010. Und hat dann auch im Oktober 2017 hat sie in Sölden gewonnen. Das heißt, in der vorletzten Saison. Letzte Saison wurde sie Vierte. Vicky ist eine der stärksten Riesenslalomfahrerinnen der Welt. Und ja, es ist ja immer so eine Sache, komme ich verletzungsfrei durch? Wie ist mein Selbstvertrauen, das Vertrauen in mich und in meine Leistungsfähigkeit? Und sie hatte im Januar 2018 am Kronplatz gewonnen. Und dann hat es bis zum März 2019 in Soldeo in Andorra gedauert, bis sie wieder einen Weltcup gewinnt. Zwar im Super-G, aber das lassen wir dahingestellt. Und ich glaube, dass dieses Erlebnis ihr einen richtigen Push gegeben hat und dass sie jetzt voll da ist, kann losgehen. Sie fühlt sich gut, sagt es selber. Ganz langsam werde ich nicht sein. Das ist eine Ansage.
Also mit Vicky Rebensburg habt ihr auf jeden Fall bei den Damen absolute Sieganwärterin. Mhm. Wie schaut es denn bei den Herren aus? Wer ist da der Kandidat für ganz vorne?
Genau, also im Vorfeld muss man, glaube ich, den Hörern auch noch mit auf den Weg geben. Es ist Dienstag, wir zeichnen am Dienstag auf und der Deutsche Skiverband gibt seinen Kader für Sölden erst am Mittwoch bekannt. Das heißt, ich werde jetzt nur auf die Athleten eingehen, bei denen ich schon sicher weiß, dass sie an den Start gehen, weil ich sie am Donnerstag in Sölden treffe, zu einem Pressegespräch. Und einer dieser Kandidaten ist Stefan Luitz. Und Stefan Luitz ist in meinen Augen einer der besten Riesenslalomfahrer der Welt. Er hat es öfter unter Beweis gestellt, mit seinen Podestplätzen, mit seinem Sieg, der, ja, müssen wir nicht mehr drüber eingehen, der diese Sauerstoffaffäre dann zur Konsequenz hatte. Und das Problem bei Stefan Luitz ist einfach, dass der Körper oft nicht mitgemacht hat. Das Knie, diese Kreuzbandrisse, die er hatte. Dann hat er sich mühsam wieder zurückgekämpft, ist wieder gestürzt, hatte sich wieder verletzt, musste die Saison letztes Jahr vorzeitig beenden und hat aber, glaube ich, damit, Verletzungen sind nie gut, aber für ihn nach dieser Saison, wo er sich so mühsam zurückkämpft, dann das Rennen gewinnt, dann kommt diese Sauerstoffaffäre dazu, dann immer wieder kleinere Verletzungen und dann endet die Saison so und dann war, glaube ich, für Stefan Luitz so ein Punkt, wo er auch sagen konnte, ich hake jetzt ab, die Saison ist für mich jetzt erstmal vorbei, ich habe jetzt einen langen Sommer, in dem ich mich tatsächlich ausruhen kann, in dem ich mich auskurieren kann, den Körper wieder so auf Kurs bringe, dass ich jetzt fit bin. Wie weit Stefan Luitz ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn bei der DSV-Einkleidung habe ich ihn leider knapp verpasst, weil er nach Sölden zurück ist, um Trainingsspots ausnutzen zu können und da entsprechend fahren zu können. Und das zeigt ja, dass er wirklich fit ist, dass er auf jeden Fall an den Start gehen kann. Und von seinen Fähigkeiten her ist er ein Kandidat sogar, wenn alles gut geht und wenn er wirklich schon voll auf dem Leistungsstand ist, kann auch sein, dass es erst Richtung Dezember dann sein wird. Wir alle sind gespannt, glaube ich, wie er zurückkommt. Aber wenn er topfit ist, dann ist er ein Kandidat fürs Podium, wenn nicht sogar für mehr, weil Marcel Hirscher auch nicht mehr dabei ist. Heißt, auch im Riesenslalom ist plötzlich ein Platz da.
Also nachdem sich sein erster Weltcup-Sieg in Luft aufgelöst hat, ist er auf jeden Fall auch in dieser Saison ja ein Kandidat auf jeden Fall fürs Podest im Laufe der Saison oder vielleicht sogar für Siege, sagst du. Ja. Und gibt es sonst irgendwas, was du uns über das DSV-Team sagen willst?
Genau, also an den Start gehen wird auch der Alexander Schmid, der am Donnerstag in Sölden, wenn ich dann auch vor Ort bin, auch am Pressegespräch mit dabei ist. Das kann ich soweit schon festhalten. Ja, und Alexander Schmid ist eigentlich auch ein ganz interessanter mit 25 Jahren, der immer mal wieder aufhorchen lässt durch gute Ergebnisse in einen Durchgängen meistens. Er bringt noch nicht die Konstanz mit, dass er das Potenzial, was ihm auch von den Trainern immer attestiert wird, was er im Training auch zeigt, dann wirklich in den Weltcup mitzubringen. Aber ich glaube, er und zusammen mit Stefan Luitz, unser Allgäuer Duo, ja, beide aus dem Allgäu, die werden da erstmal ein ganz solides Team bilden. Und da haben wir im Riesenslalom mit Luitz einen Podiumsanwärter. Und wenn beim Schmid Alex alles normal läuft, fährt er auch in die Punkte. Und ja, vielleicht kann er in Kombination zusammen mit Luitz dann auch mal Top 15, Top 10 anvisieren. Ich bin gespannt, ob er jetzt den nächsten Schritt geht. Und ich hatte es schon gesagt, das sind die einzigen drei, bei denen ich weiß, dass sie fahren werden. Und wenn wir dabei zwei Podiumskandidaten haben, ist das von drei, wo ich schon fix weiß, die starten gar nicht mal so schlecht.
Das klingt nicht schlecht.
Apropos Podium, da sind wir jetzt auch gleich bei den österreichischen Damen. Ist ja Zeitall her, ne?
Ja, du wirst es wahrscheinlich besser wissen, wie lange es her ist. Ja, also wir wechseln so mit zum Team des ÖSV für Sölden einmal. Zuallererst beginnen wir vielleicht bei den Damen. Ja. Du sagst es also seit 2014, wo Anna Fenninger, damals noch Fenninger, zeitgleich mit Michaela Schifrin Sölden gewonnen hat und Eva-Maria Brehm Dritte wurde. Da gab es zwei Podestplätze. Seitdem ist nicht viel gelaufen, ja, bei den Damen, aber das kann sich ja sogar schon am Samstag ändern. Eine Kandidatin, die vielleicht für einen Podestplatz in Frage kommt, um die gab es eigentlich ja, relativ viel Nebengeräusche, sage ich jetzt einmal, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist. Du hast mich auch irgendwann einmal kontaktiert und gefragt, was ist da eigentlich los? Es geht um Kathi Liensberger. Die hat sich nämlich dazu entschieden, dass sie ihre alte Ausrüsterfirma den Rücken kehrt. Rossignol wollte sie nicht mehr fahren. Sie wollte zu Kestle wechseln. Sie ist Vorarlbergerin und sie wohnt, glaube ich, sogar ganz in der Nähe von der Fabrik, so was ich gehört habe. Wollte also mit Kestle Ski fahren, die jetzt auch neu in den sogenannten Skipool aufgenommen worden sind. Ja. Das heißt, als Ausrüster brauchst du einen Vertrag mit dem österreichischen Skiverband, wenn du Athleten und Athletinnen ausrüsten möchtest. Du zahlst also in diesen Skipool ein, dafür, dass du dann den Athleten zur Verfügung stehen darfst und sie ausrüsten darfst und dann natürlich auch einen enormen Werbewert hast, weil du dann im TV zu sehen bist und auf Bildern zu sehen bist und mit den Athleten werben darfst. Das Problem war bei Kathi Liensberger, Kestle macht zwar mitunter sicher auch sehr schnelle Ski, aber sie stellen keine Skischuhe her. Das heißt, sie konnte jetzt nicht einfach die Schuhe von Kestle nehmen, die haben einfach keine und ihr alter Ausrüster Rossignol hat gesagt, wenn du uns verlässt, dann darfst du auch nicht mit unseren Skischuhen fahren. Ja? Das heißt, plötzlich stand sie im wahrsten Sinne des Wortes bloß happert, sagt man bei uns, ohne Schuhe da.
Ja, ohne Füße wäre schwierig. Ja.
Ohne Schuhe da. Und dazu haben wir auch noch eine Expertenmeinung vom Atomic-Rennchef eingeholt, der uns vielleicht auch diese Problematik noch mal ein bisschen genauer erklären kann.
Wenn ich einen Athleten aus einem bestimmten Land ausrüsten will, dann muss ich zuerst im Pool beitreten, sonst darf ich den nicht ausrüsten, sobald er in einem nationalen Skiverband ist. Also die Athletenverträge haben mit dem Poolvertrag eigentlich nichts zu tun. Also in dem, sobald sie in einem nationalen Verband sind, das ist in Österreich zum Beispiel der C-Kader, müssen sie Poolvertrag fahren. Vertragspartner fahren. Darunter dürfen sie fahren, was sie wollen. Ich glaube, das ist in allen anderen Ländern ähnlich.
Ja, Christian Höflehner mit wirklich sehr interessanten Ausführungen, die da wirklich auch Licht ins Dunkle bringen, ganz um diese Causa Linsberger. Wie ging es denn dann weiter mit ihr?
Es war wirklich so, dass sie also nicht bei den Trainings vom ÖSV auch an den teilnehmen durfte. Sie hat sich also wirklich individuell auf die Saison großteils vorbereiten müssen. Und ja, in diesem Material Hick-Hack ist ihr dann nichts anderes übrig geblieben, dass sie dann wieder zu ihren alten Ausrüster zurückgekehrt ist. Also sie fährt jetzt auch in der kommenden Saison mit Rossignol Schuhen und Skiern. Ja? Und damit ist das Thema eigentlich ja, jetzt mehr oder weniger gegessen. Ist natürlich sicher nicht leicht, das mental auch irgendwie zu verarbeiten. Ja, ob sie jetzt körperlich auch wirklich topfit ist, ich gehe davon aus, sie ist ja ein Vollprofi. Sie wird in Sölden an den Start gehen und zählt dort sicher zu den Läuferinnen bei den Technikern, die ja am höchsten einzuschätzen sind von den Österreichern. Wir haben vor allem im Riesenslalom jetzt nicht die absoluten Siegkandidatinnen, das muss man offen und ehrlich so sagen. Wir haben vielleicht mit Ricarda Haser, Eva-Maria Brehm, ja, Bernadette Schild an einem guten Tag vielleicht Läuferinnen, die ans Podest schnuppern können, das schon. Interessant ist auch, dass Ramona Siebenhofer, die uns ganz am Anfang von dieser Ausgabe alles Gute gewünscht hat, dass sie eigentlich als Speed-Spezialistin auch beim Riesenslalom an den Start geht. Also auch da sehen wir diesen Trend, dass sie da zumindest einmal in Sölden auch Rennluft schnuppern will. Ja, und dann gibt es noch mit Kathi Truppe vielleicht auch eine der jüngeren Läuferinnen, die aufzeigen können. Aber wir Österreicherinnen werden sicher am Samstag kein allzu großes Wörtchen mitreden können um den Sieg.
Genau, aber natürlich bei den Herren ist klar, dass Marcel Hirscher wieder die
Jetzt die entscheidende Frage.
Wie schaut es bei den Herren aus?
Wer rückt da auf? Und da erwischt es uns wahrscheinlich im Riesenslalom noch deutlich härter als im Slalom. Im Slalom gibt es doch ein paar, die auch um den Sieg mitfahren können. Mhm. Da haben wir auch andere Läufer in der Top-Startgruppe. Bei den Herren im Riesenslalom schaut es nicht ganz so gut aus, sage ich jetzt einmal. Wir haben natürlich Manuel Feller, der ist die klare Nummer 1 jetzt im Riesenslalom-Team vom Papier her. Wir haben dann mit Stefan Brennsteiner und Roland Leitinger zwei Athleten, die aus Verletzungsphasen zurückkommen. Immer natürlich unsicher, wie das verläuft. Und wir haben Matthias Mayer, der Mottl, der schnallt auch mal wieder die Riesenslalom-Skier an. Also auch hier der Trend, dass ein Speedfahrer sich einmal anschaut, wie läuft es eigentlich so im Riesenslalom. Vielleicht ist das ein Trend, der weitergeht. Vielleicht sagt er sich auch nach Sölden, okay, passt, das war schön, aber konzentrieren wir uns lieber auf die kleinen Kugeln. Also hier ist es ja auch nicht leicht zu sagen, Manuel Feller hat sicherlich noch die größeren Chancen, aber wir kennen den Manuel, der ist alles oder nichts, ja, ist sein Motto. Mal schauen, also wenn ihm zwei gute Läufe wirklich gelingen, dann ist er ein Kandidat für das Podest. Ich glaube aber nicht, dass wir hier mit zwei Saisonsiegen bei den Damen und bei den Herren in die Saison starten, aus österreichischer Sicht.
Wenn es so läuft, dann komme ich wieder nach Wien zur nächsten Sendung und dann lade ich dich auf Wiener Schnitzel ein.
Perfekt, ja, darauf nagel ich dich dann fest, aber die Chancen stehen, wie gesagt, leider nicht allzu gut, glaube ich. Ja? Und damit soll das auch einmal aus österreichischer Sicht im Hinblick auf Sölden gewesen sein. Als nächstes widmen wir uns dem Schweizer Skiteam. Im Schweizer Skiteam gibt es bei den Damen nämlich eine Kandidatin, zumindest im Gesamtweltcup, auf die Top 3. Du hast dir die Damen ein bisschen genauer angeschaut.
Genau, und natürlich haben uns die Kollegen von SkiOnline.ch da auch mit guten, tollen Infos versorgt. Und in Sölden wird Wendy Holdener an den Start gehen, die letztes Jahr Dritte wurde im Gesamtweltcup und die in Sölden auch schon mal testen will, wie sie durch den Sommer gekommen ist, wie ihre Form ist und so eine erste Standortbestimmung mitnehmen wird. Sie war fünfmal in der Top 10 bei Riesenslalom-Wettbewerben im Weltcup, stand zwar noch nie auf dem Podest, aber...
Noch nie?
Nein,
im Riesenslalom?
Nein, hat sie noch nie geschafft. Aha. Und sie zeigt ja aber diese Ergebnisse, wenn du so oft in die Top 10 fährst, dass du da schon Potenzial hast und schon was kannst. Und wenn sich alles ausgeht an einem guten Tag, kann sie da vielleicht für eine Überraschung sorgen und schon mal auch an die Konkurrenz, die da so um das Podium im Gesamtweltcup mitfährt bei den Damen, vielleicht so ein kleines Zeichen setzen, dass sie gut drauf ist und viel vorhat in diesem Jahr. Mhm. Ebenso am Start, da ist immer der Fokus klassisch natürlich drauf gerichtet. In der Schweiz immer ein Riesenthema. weil sie eben, ich spreche von Lara Gut Berami,
ja,
weil sie einfach Wahnsinn. Eine Skifahrerin ist, die so viel gewonnen hat und die den Gesamtweltcup gewonnen hat, die jahrelang das Aushängeschild war, mhm, des Schweizer Damenteams.
Sicher große Hoffnung auch, ja.
Genau, und die aber so in der letzten Saison Schwierigkeiten hatte, wirklich reinzukommen. Sie hat keinen Weltcup-Sieg geholt, was für sie, seit sie da in der Weltspitze ist, so eigentlich auch noch nicht vorgekommen ist innerhalb von einer Saison. Sie ist jetzt umgezogen, vom Tessin nach Wallis umgezogen, nach Sion, um genauer zu sein, hat einen neuen Konditionstrainer für sich jetzt engagiert, mhm, macht ja da immer so ein bisschen auch ihr eigenes Ding und mhm, wird daher wirklich von den Schweizer Medien natürlich auch explizit beobachtet. Sie ist auch dabei in Sölden. Die Frage ist, wie ist sie in Form? Es ist unheimlich schwer einzuschätzen. Nimmt sie das mit aus der letzten Saison, in der es dann einfach nicht lief für sie? Oder zieht sie daraus vielleicht sogar den positiven Effekt, dass sie sagt so, hey, ich habe mich jetzt euch sortiert,
ja,
habe mich jetzt privat auch ein bisschen verändert, habe da einen neuen Konditionstrainer und 2018, 2019 war ein Ausnahmejahr. Euch zeige ich, wo es lang geht und gehen wir es an. Ich bin sehr gespannt und glaube, ich bin da nicht der Einzige. Mhm. Und
absolut,
wir werden sehen, was sie in Sölden reißt. Michelle Gesine ist auch am Start. Die hatte die vergangene Saison frühzeitig abbrechen müssen,
ja,
wegen einer Verletzung am rechten Knie und ist aber tatsächlich auch wieder fit. Sie ist in Sölden wieder am Start, wird sicherlich Zeit brauchen, sich dann wieder an die Wettkampfhärte auch zu gewöhnen. Und solche Verletzungen, auch wenn sie auskuriert sind, nimmt man natürlich mit. Sollte man noch nicht so viel erwarten. Sie ist aber auf jeden Fall dabei. Genauso wie Andrea Ellenberger, die am Start sein wird. Michelle Gesine, über die haben wir schon geredet. Genau, Corinne Sutter wird an den Start gehen. Dann die junge Lindy Etzensberger. Da haben vor allen Dingen die Schweizer ein Auge drauf, weil sie eine wirklich gute junge Fahrerin ist.
So ein Shootingstar, ja.
Ja, genau, der Shootingstar in der Schweizer Mannschaft. Simone Wild ist auch am Start und Jasmina Sutter geht auch mit nach Sölden. Sie ist übrigens nicht verwandt mit Corinne Sutter und auch nicht mit Fabienne Sutter, die ihre Karriere aber ja schon beendet hat. So, das zu den Damen. Lukas, erzähl uns was über die Schweizer Herren.
Genau, ein kleiner Überblick. Was man sich merken muss, sind drei M's. Ja, das erste M ist Marco Odermatt. Ja, für mich ein absoluter Kandidat auf den Gesamtweltcup-Sieg in der Zukunft. Es wird passieren, ich bin davon ziemlich überzeugt, wenn er gesund bleibt. Er hat das Talent, er kommt in der letzten Saison ist er ja im Riesenslalom schon zweimal aufs Podest gefahren sogar. Also der, ich glaube, hat er sogar 5 Goldmedaillen bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2018 muss es gewesen sein, gewonnen. Das heißt, ist ein absolutes Supertalent, das die Schweizer da haben, auf das sie stolz sein können. Ist jetzt in der Nationalmannschaft hochgezogen worden, war letzte Saison noch im B-Kader. Also auch am Papier sieht man jetzt, dass er in der absoluten Weltspitze angekommen ist. Hat dann, ja, eine kleine Verletzung noch gehabt zum Saisonende. Vergangenes Jahr hat er sich die zugezogen im Meniskus, aber das dürfte alles wirklich wieder gut verheilt sein. Und ja, ich erwarte mir tatsächlich in dieser Saison die ersten Weltcupsiege von Marco Odermatt. Und am ehesten, so wenn es so weitergeht wie im vergangenen Jahr, hat er die Chance im Riesenslalom dazu. Ja. Das ist so viel zum ersten M. Das zweite M, das man sich merken muss bei den Schweizern, ist Loïc Meillat. Er war schon in der vergangenen Saison im Riesenslalom Top 5 Fahrer, also ist in der ersten Startgruppe, hat im Riesenslalom auch sein erstes Podest im letzten Winter erreicht, das war in Saalbach. Also für ihn ist auch sozusagen the ceiling is high, also es geht da wirklich noch, wenn dann nur nach oben in seinen Ergebnissen. Und das dritte M ist auf jeden Fall Justin Murisier, der kommt von einer großen Verletzung zurück. Der hat sich, ja, es zählt eigentlich auch zu den Riesenslalom-Spezialisten und hat sich in der vergangenen Saison auf der Vorbereitung in Neuseeland schwer verletzt und hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, hat die ganze Saison verpasst. und kommt also jetzt wieder zurück. Man darf sehr gespannt sein, wie er sich schlagen wird. Und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Riesenslalom-Spezialisten und den Schweizer Meister in dieser Disziplin, Cedric Noger. Ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht absolut sicher. Ich habe ihn noch nie getroffen, aber ich habe nachgeschaut, er ist im deutschsprachigen Teil der Schweiz aufgewachsen. Deswegen hoffe ich, dass er so genannt wird. Genau, das sind so die absoluten Top-Kandidaten aus der Schweizer Herrensicht. Zumindest für Sölden. Abgesehen davon stehen noch Gino Caviezel, Thomas Tumler und Elia Zurbriggen am Start. Also man darf gespannt sein. Es gibt auf jeden Fall 4 Kandidaten, die theoretisch auf das Podest fahren können bei den Schweizern. So viel soll es einmal gewesen sein zum Schweizer Skiteam. Und jetzt schauen wir uns noch etwas detaillierter auch das italienische Skiteam an.
Sehr gerne.
Last year's, I made a preparation that was really imprinted on the downhill, so it was like lifting heavily and not moving myself so fast. With the injury, I lost a lot of kilos, and this allowed me to work in a different direction. And I'm pretty happy about that. And the goal was to be more. To work on the tensegrity and to cure little details that I didn't in the last season.
Ja, wir haben Sophia Gottscher gerade gehört und oh lala, also wenn sie sagt, dass sie jetzt im Sommer ihr Training umgestellt hat und gesagt hat so, boah, ich gehe nicht mehr voll auf diese Kraftnummer und sage, ich richte alles auf die Abfahrt aus, und gehe auf intensives Krafttraining, sondern bewege mich mehr im Bereich auch Tempo und Beweglichkeit, dann sollten alle, die sich im Riesenslalom was ausrechnen, sollten aufhorchen und den Namen Sophia Gottscher auf die Liste schreiben. Weil sie ist eine begnadete Skifahrerin. Wir wissen, letztes Jahr mit dem Knöchelbruch, dann war die Saison eigentlich, die erste Saisonhälfte schon gelaufen. Sie kam dann aber zurück und hat plötzlich angefangen, auch wieder ganz vorne mitzufahren. Und das zeigt A, wie gut sie ist, was für ein Skigefühl sie hat, dass sie nach so einer Verletzung so schnell zurückkommen kann. Der Sommer lief gut, bis auf ihren kleinen Stunt mit dem Auto. Da ist ja Gott sei Dank auch nichts weiter passiert. Und sie hat eine Riesenslalom-Historie, die tatsächlich auch schon wirklich sich sehen lassen kann. Man verbindet sie ja oft mit dem Speed-Bereich, aber sie hat schon 5 Podestplätze geholt in ihrer Karriere im Riesentorlauf und wurde 2016, 2017 Dritte im Riesenslalom-Weltcup in der Disziplinwertung. So, jetzt den Faktor einberechnen, dass sie auch im Training sich eher so ein bisschen in diese Disziplin bewegt, bin ich sehr gespannt. Also, wenn sich das alles so aufgeht, wie diese Puzzleteile, die ich jetzt gerade hier aufführe, wenn man die alle zusammenfügt und die sich finden und passen, dann kann da tatsächlich sogar eine Sieganwärterin hervorgehen. Und sie ist nicht alleine im Riesenslalom-Team im Italienischen, was das ganz obere Segment angeht, was sicherlich auch ein Vorteil ist, nämlich Federica Brignone. Sie kann es ja auch. Sie hat 2015 gewonnen in Sölden, ist letztes Jahr Zweite geworden, obwohl sie damals im Sommer wirklich viele körperliche Einschränkungen und Probleme hatte und sogar das Südamerika-Training absagen musste. Diesen Sommer allerdings ist sie gut durchgekommen, hat wesentlich mehr Rennkilometer in den Beinen und musste sich da auch nicht wieder zurücklehnen und abwarten, bis sie starten kann, sondern ist gut durch den Sommer gekommen. Also, für Italien schaut es bei den Damen extrem gut aus. Das im besten Falle sind da sogar 2 Podestplätze drin. Und das ist natürlich eine schöne Aussicht. Ansonsten will ich noch kurz aufführen, wer noch am Start ist. Also Marta Bassino geht noch an den Start, genauso wie Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Caroline Pichler und Roberta Melesi. Die werden es in Sölden dann auch nochmal wissen wollen. Und mal schauen, wer sich dann letztlich qualifiziert für den Wettbewerb auch und wer am Ende an den Start geht. So, also Brignone, Gottscher, 2 absolute Asse, die Italien bei den Damen im Ärmel hat. Wie schaut das Blatt bei den Herren aus? Lukas?
Ja, da gibt es einen interessanten Starter bei den Italienern. Und zwar schnallt sich eben Dominik Paris zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder die Riesenslalom-Skier an und geht in Sölden an den Start. Und wir hören einmal kurz rein. Wir haben mit ihm gesprochen und hören kurz rein, ja, wie es dazu zustande gekommen ist.
Eigentlich wechselt nicht mehr, sondern schon eigentlich für die Abfahrt vorbereitet. Ein bisschen mehr Risterlauf bin ich gefahren, weil ich möchte gerne ein, zwei Risterlauf fahren. Und ja, es ist eigentlich halb das Gleiche. Ich glaube schon, dass es ein gutes Training ist für einen Abfahrer, auch ein bisschen Slalom fahren, um das ein bisschen die Spritzigkeit und das so ein bisschen beibehalten.
Ihr merkt schon, bei Après-Ski, bei unserem Podcast, ja, muss man ein bisschen fit sein, was deutschsprachige Dialekte betrifft. Wir haben vorher den Tiroler Dialekt gehört, ein bisschen einen süddeutschen Dialekt auch schon gehört, das Italienisch von der Sofia Goccia und jetzt, ich könnte ihm stundenlang zuhören, um ehrlich zu sein, Tommy Paris. Sehr sympathisch. Also er hat nicht nur Riesenslalom trainiert, sondern sogar Slalom trainiert, nicht nur für die alpine Kombination, sondern weil er sagt, er will auch spritzig bleiben als stämmiger Abfahrer und Super-G-Fahrer. Zwei weitere Speed-Spezialisten eigentlich, auch wenn wir jetzt über Sölden reden, kurz angesprochen, Peter Viel, Christoph Innerhofer, beide regenerieren sich noch von ihren Verletzungen. Das dauert länger als gedacht bei Peter Viel, der sich letztes Jahr, den hat es ja ganz schlimm eigentlich aufgebrezelt im Beaver Creek. Und Christoph Innerhofer, ganz bitter, mehr oder weniger beim letzten Auftritt der Saison bei den Staatsmeisterschaften, hat sich ein Kreuzbandriss zugezogen. Das heißt, das dauert noch, bis die zwei wieder im Weltcup an den Start gehen. Abgesehen davon schicken die Italiener Manfred Wölk, natürlich einen sehr erfahrenen Technikfahrer, ins Rennen. Luca De Alibrandini, der auch immer wieder gute Zwischenzeiten, gute einzelne Läufe zeigt. Riccardo Tonetti ist auch am Start. Simon Mauerberger, der die Gesamtwertung im Europacup gewonnen hat im vergangenen Jahr und deshalb eben jetzt auch ein Ticket für den Weltcup gelöst hat. Zudem kommen noch Giovanni Borsotti und Hannes Zingerle, das ist so das italienische Team. Mit Manfred Mölk natürlich der erfahrenste, De Alibrandini, Tonetti, das sind alles Top-10-Fahrer, würde ich sagen. Ob es wirklich für ganz vorne reicht, das bleibt abzuwarten. Ich bin da eher zweifelhaft, aber so schaut es bei den italienischen aus.
Genau, und wenn wir jetzt top bei den ganz vorderen Plätzen sind, wollen wir jetzt gleich noch darüber sprechen, wer denn außerhalb von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien für Sölden ganz, ganz große Perspektiven hat.
Ja, jetzt stellt sich die Frage, wer kommt denn wirklich für den Sieg in Sölden in Frage? Bei den Damen denkt man natürlich sofort wieder an den Zweikampf, den es auch in der vergangenen Saison ein bisschen gegeben hat zwischen Michaela Schifrin und zwischen Petra Vlhová. Ich bringe noch einen dritten Namen ins Spiel und sage Tessa Worley, aufgepasst auf sie, weil sie in Sölden immer sehr gerne fährt. Sie ist ja spezialisiert auf diesen Riesenslalom, hat letztes Jahr auch einige Podestplätze eingefahren. Und wie gesagt, also Sölden, der Hang dürfte ihr sehr liegen. Sie hat auch letztes Jahr dort gewonnen. Aufgepasst auf sie. Das sind so die drei Kandidatinnen auf den Sieg, absolut, ja, auch wenn du mich jetzt ein bisschen schief anschaust, weil die Vicky Rebensburg natürlich da auch dazugehört vielleicht, aber die drei sind für mich die absoluten Top-Kandidatinnen bei den Damen.
Genau, und da natürlich Michaela Schifrin, muss man wieder damit rechnen, oder ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber mich würde alles andere als ein Sieg von Schifrin ehrlich gesagt überraschen, bei der Dominanz im letzten Jahr.
Ich glaube sogar wirklich an Tessa Worley, weil sie sich so wohl fühlt und weil diese Saison mit einer kleinen Überraschung beginnen wird.
Gut, ja. Wäre ja nicht schlecht, würde dem ganzen Jahr einen schönen Zug gleich zu Saisonbeginn verleihen. Ja, auch ich habe jetzt drei Namen für dich, was die Herren angeht, abseits der Deutschen und der Österreicher, der Schweizer und der Italiener, die wir schon durchgesprochen haben. Klar, wir kommen nicht vorbei an dem Podium im Gesamtweltcup auch im letzten Jahr. Da waren nämlich zwei dabei, die auch extrem gute Riesenslalomfahrer sind. Alexis Pantereau wurde Zweiter letztes Jahr im Gesamtweltcup, hat zum Saisonfinale hinten raus letztes Jahr auch unter anderem diesen zweiten Platz abgesichert mit einem Sieg im Riesenslalom.
Und hat mir extrem gut gefallen. Am Ende der Saison war das für mich der beste Fahrer eigentlich. Ja,
geht mir genauso. Es war für mich mit die stärkste Saison, die ich von ihm über wirklich den gesamten Zeitraum hinweg gesehen habe. Er ist ein Allrounder, kommt da wirklich in vielen Disziplinen gut zur Geltung. Aber Riesenslalom kann er. Und das hat er gezeigt mit eben dem Saisonsieg, den er geholt hat. Und er war auch in Alta Badia im Dezember auf dem Podest. Heißt, es war auch nicht so ein One-Hit-Wonder, sondern er kann Riesenslalom fahren. Und einer, der es auch extrem gut kann, der zwei Siege letztes Jahr geholt hat, ist Henrik Kristoffersen, der zudem auch noch auf dem zweiten Platz gelandet ist in Val d'Isère. Der ist ein wahnsinnig starker Riesenslalomfahrer. Jetzt ist Hirscher weg. Jetzt ist endlich die Bühne da für Henrik Kristoffersen. Wie oft haben wir ihn im Ziel gesehen, wie er sich schwarz geärgert hat, weil ihn dieser irre Hirscher wieder geschlagen hat. Um wenige Hundertstel oder Zehntel.
Ja.
Und jetzt könnte seine Saison kommen, in der er dann auch wirklich die ganz große Kugel angreift. Wenn er die aber angreifen will, muss er im Riesenslalom performen. Und
Was interessant war, ist, dass er sich wirklich fast vom Slalom wegentwickelt hat, hin zum Riesenslalom, Top-Favoriten, weil das hat man ja in der zweiten Hälfte von der Saison dann gesehen, auch richtig. Bei der WM gesehen, dass er plötzlich im Riesenslalom fast stärker war als im Slalom. Im Slalom auch andere schon gekommen dann, mit Ramon Sennhäuser, mit Clément Noël, und plötzlich hat er, ja, gar nicht absichtlich, es ist ihm auch ein bisschen passiert, hat er dann selber auch gesagt, war auf einmal im Riesenslalom fast stärker. Ja,
ja, und das wird er sich schon gemerkt haben. Und er merkt natürlich auch, wie du ansprichst, wie groß die Konkurrenz im Slalom inzwischen ist. Und wenn er sagt so, boah, ich nehme den Riesenslalom mit und nehme den so ein bisschen als meine Paradedisziplin, wo ich mir den Grundstein legen kann für das ganz große Ziel, das ich habe, dann muss er aber in Sölden auch damit anfangen. Und ich bin gespannt, wie er mit dieser neuen Konstellation jetzt umgehen kann, weil er war immer Herausforderer von Marcel Hirscher. Und auch Pantereau konnte ja immer so ein bisschen im Schatten fahren und sagen, ich kann tun, was ich will, am Ende hole ich den Gesamtweltcup sowieso nicht. Und die beiden waren so eng beieinander und sie müssen jetzt in Sölden, wenn die gut reinkommen, wenn du da wirklich gleich den Schwung mitnimmst, kann dir das so einen Auftrieb geben für die ganze Saison. Und deswegen, die zwei muss man auf dem Zettel haben, weil sie es einfach können. Ich bin aber gespannt, wie sie mit dieser neuen Konstellation und letztlich auch Drucksituation dann im Endeffekt umgehen. Mats Olsen vielleicht noch, werfe ich mit ein. War schon dreimal auf dem Podest im Riesenslalom, auch letztes Jahr mal einen dritten Platz eingefahren. Sicherlich nicht der Sieganwärter, das sind die zwei vorangegangenen, die ich da schon ins Rennen geworfen habe, aber hey, ist alles möglich. Sölden, wie gesagt, wir haben es vorhin ja auch gehört, keiner weiß, wo man wirklich steht, und wir dürfen sehr gespannt sein. Ich bin sehr zuversichtlich, was Stefan Luitz angeht, und lassen wir uns überraschen und werden sehen, was passiert beim ersten Rennen. Und bevor wir diese Folge Après-Ski, der Ski-Alpin-Podcast, beenden, kommen gleich noch die Tipps von Lukas und von mir, wer denn dieses Jahr die ganz große Kugel holt und wo es in den Disziplinen am Ende ausgeht.
Bevor wir über die Kugeln sprechen, was ist denn jetzt der Tipp für Sölden an sich? Was sagst du bei den Herren? Wer kommt in die Top 3 bei den Herren?
Okay, gehen wir die Top 3 durch. Es gewinnt Pantereau vor Stefan Luitz und Henrik Kristoffersen.
Ich bin leider fast bei dir und tausche Luitz mit Marco Odermatt und sagt, Pantereau gewinnt vor Odermatt und Kristoffersen.
Okay.
Bei den Damen habe ich fange vielleicht bei den Damen an, ich stehe zu dem Tipp, Tessa Worley auf Platz 1, habe aber tatsächlich auch Viktoria Rebensburg auf Platz 2 und Eva-Maria Brehm fahrt auf Platz 3.
Wow, da werden alle Österreicher aufhorchen, aber macht dann Lukas verantwortlich am Ende, wenn es nicht klappt. Nicht mich, weil ich habe keine Österreicherin auf dem Podest. Ich habe Michaela Schifrin auf der 1. Ich habe die Viktoria Rebensburg auf 2 und Brignone auf 3.
Okay, gut, dann kommen wir in Kürze zu unseren großen Predictions für den Gesamtweltcup.
Gut.
Tobias, jetzt zählt's. Jetzt kommen die großen Predictions, die Vorhersagen für die kommende Weltcup-Saison. Magst du vielleicht mal starten, indem du deine drei Top-Favoritinnen auf den Gesamtweltcup in der neuen Saison nennst?
Die nenne ich. Und es wird nur eine Änderung geben zur vergangenen Saison. Also, gewinnen wird wieder Michaela Schifrin. Dann wird Petra Vlhová wieder den zweiten Platz belegen. Einfach aus dem Grund, dass die Techniker wirklich im Vorteil sind, weil ich gerade im Speed-Bereich extrem viele Athletinnen sehe, die da wirklich stark sind und eigentlich mit Vlhová definitiv mithalten könnten, was den Kampf um Platz 2 angeht. Und da habe ich mir Sofia Goggia rausgepickt, weil sie gesund ist, sie ist fit, sie kann in Abfahrt, in Super-G und jetzt auch im Riesenslalom angreifen und wird da gut reingehen und den dritten Platz belegen, hauchdünn vor unserer Vicky Rebensburg, der ich es von Herzen gönnen würde, aber ich sehe Goggia im Speed-Bereich einfach noch stärker als die Vicky. Tipps?
Ich habe genau die drei selben Fahrerinnen. Allerdings sehe ich Sofia Goggia auf Platz 2. Ich glaube, dass sie bei ihr noch mehr drin sein wird als bei Petra Vlhová. Aber wir sind uns einig, Michaela Schifrin wird ihren Titel verteidigen hier im Gesamtweltcup. Es gibt ja sogar diese Hirngespinste, dass es sogar möglich sein könnte für Michaela Schifrin, dass sie alle Kugeln in diesem Winter holen wird, weil es ja kein Großereignis gibt. Hältst du das für realistisch?
Michaela Schifrin ist grundsätzlich alles zuzutrauen. Aber ich glaube, dass sie auch ihren Körper genau einzuschätzen weiß, dass sie sagt, was soll ich da jetzt alles in die Waagschale werfen, gerade in einer Saison, in der es dann, na klar wäre das was Historisches, aber was hat das für einen Wert, wenn sie da irgendwelche Risiken eingeht und dann sagen kann, ich habe jetzt auch die Abfahrtskugel geholt. Ihr ist alles zuzutrauen, ich glaube nicht, dass sie es macht. Sie ist da, glaube ich, so vernünftig, dass sie gut dosiert und gut steuert und entsprechend habe ich sie auch nur bei 2 von 5, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, Disziplinwertungen ganz oben getippt.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie tatsächlich, jetzt wo sie ja im letzten Jahr auch die Super-G-Kugel geholt hat, dass sie jetzt noch tatsächlich in diesem Winter versucht, die Abfahrtkugel auch zu gewinnen. Dass sie eine Abfahrt gewinnen kann, haben wir im letzten Winter auch schon gesehen. Aber ich glaube, dass sie sich vielleicht doch auch, das große Ziel ist der Gesamtweltcup, aber dass sie forciert in der Abfahrt starten wird, um diese Kugel, die ihr jetzt noch fehlt, auch noch zu holen. Das ist so mein Tipp, mein Hot Take sozusagen für die neue Saison.
Ja, dann fangen wir an mit den Disziplinwertungen bei den Damen.
Lukas. Ich habe in der Abfahrt Stefanie Venier. Was sagst du dazu? Wen haltest du dagegen?
Mutig. Ich halte was dagegen, was dich freuen wird. Ich glaube, die Schmiedi wird wieder zuschlagen.
Okay, ja? Das heißt, Abfahrt ist in österreichischer Hand.
So
beim,
ist es.
Beim Super-G glaube ich tatsächlich an Sofia Goggia.
Ebenso.
Ihre Initialen ist mir gerade aufgefallen, sind natürlich auch S und G, so wie der Super-G. Im Riesenslalom habe ich tatsächlich Petra Vlhová vorne.
Nein, Michaela Schifrin.
Okay, Michaela Schifrin. Im Slalom habe ich Michaela Schifrin.
Michaela Schifrin.
Michaela Schifrin. Und dann gibt es die alpine Kombination, da habe ich Wendy Holdener.
Brignone wird verteidigen, weil sie jetzt Brignone, gut durchgekommen ist, fit ist und das geht's ja.
Sie hat im letzten Jahr die einzige Kombination gewonnen. Und deswegen, du sagst also, sie wird es verteidigen. Dann kommen wir zu den Herren, hätte ich gesagt, im Gesamtweltcup. Was sind deine Top 3 im Gesamtweltcup?
It's Kristoffersen time. Er wird es endlich schaffen. Und weil er, man darf ja nicht vergessen, Marcel Hirscher ist jetzt weg. Und er wird das genau auf dem Schirm haben und wird auch sagen, so, Slalom, ich hole mich da wieder zurück in die Position, in der ich schon mal war, nämlich die klare Nummer 1b sozusagen hinter Hirscher. Riesenslalom haben wir schon thematisiert, ist jetzt so ein bisschen seine neue Disziplin und in Kombination dieser beiden Disziplinen, da hat er einfach gegenüber Panthiro, den ich auf 2 habe, im Slalom einfach diesen Vorteil, dass er da, wenn er da zur alter Stärke zurückkehrt, ist er da einfach Panthéraud diesen Schritt voraus, den es für den Gesamtweltcup braucht. Und Dominic Paris wird die Speed-Ära wieder hochhalten. Es werden ein paar Pünktchen hoffentlich durch den Riesenslalom dazukommen. Mhm. Aber der Kalender erlaubt es ihm einfach nicht, dass er die zwei Oberen da vom Thron stoßen kann.
Ich finde es spannend. Ich habe Christoffersen nicht in den Top 3.
Oh.
Ich sage, es wird der Winter der Franzosen. Ich sage, Alexis Panthéraud gewinnt den Gesamtweltcup. Und er gewinnt ihn vor Dominic Paris, der wieder stark im Speed sein wird, aber aus genannten Gründen keine Chance hat auf die große Kugel. Und auf Platz 3 Marco Odermatt aus der Schweiz. Ich sage, es wird sein Durchbruch, ja. Er wird erste Weltcup-Siege feiern. Er wird sogar so gut sein, dass er auf Platz 3 landet.
Mhm. Gut. Wieso dann der Winter der Franzosen?
Also ja, das wird, genau, ein. Das fangen wir mal bei der Abfahrt an.
Ach so,
da geht es noch nicht.
Da kommt noch mehr,
gut. Da geht es noch nicht an die Franzosen. Da glaube ich tatsächlich, dass Dominic Paris zu stark ist für alle anderen.
Sehe ich auch so.
Ja. Mhm. Okay, du hast ihn auch. Im Super-G glaube ich tatsächlich, dass Chatillon Rüth ein gutes Comeback geben wird und hier die Kugel holen wird.
So, und nicht nur, weil ich in Österreich bin, aber weil ich gesehen habe, was er für eine Entwicklung genommen hat. Und das letzte Jahr war sein stärkstes in vielen Bereichen. Und er wird eine Schippe draufpacken, Vincent Kriechmeier.
Vincent Kriechmeier, mich freut es natürlich. Ich würde mich sehr freuen, aber ich glaube, es geht keine einzige Kugel an die Österreicher. Denn im Riesenslalom habe ich Alexis Panthéraud vorne.
Okay, Henrik Christoffersen.
Du sagst, Christoffersen holt sich die Riesenslalom-Kugel. Und im Slalom
da ist
noch ein Franzose.
Bei Franzosen-Time. Wir haben beide Clément Noël,
ja? Ja, ich habe Clément Noël, ja, tatsächlich.
Ich auch,
also ich
auch.
Ich glaube, dass er ja einfach nach Hirscher der erste Kandidat ist, der in diese Rolle schlüpfen kann, im Slalom zu dominieren.
Ja, und er hat einfach auch nicht den Druck, den jetzt Christoffersen, Panthéraud, die dann sagen, boah, wir müssen schon auf Gesamtwertung fahren. Dafür ist Noël noch zu jung und ich glaube, er wird sich erstmal auf diesen Slalom komplett draufsetzen und war beeindruckend, was er da gegen Saisonende gemacht hat letztes Jahr.
Ich bin gespannt, ob wir ihn nicht im Riesenslalom auch sehen werden.
Das glaube ich auch, ja. Aber
mal Fokus klar. Bis jetzt ist er noch nicht gestartet im Riesenslalom. Ich bin gespannt. Und in der alpinen Kombination habe ich tatsächlich auch wieder Alexis Panthéraud vorne.
Paradedisziplin.
Das kann er, ja. Das hat er drauf. Ja.
Und das würde er auch im Hinblick auf den Gesamtweltcup, würde er da voll die Akzente draufsetzen. Panthéraud habe ich auch.
Das soll es also gewesen sein für die Tipps für die kommende Saison. Sie geht in Sölden los. Und die Frage, die uns schon am Anfang von dieser Folge beschäftigt hat, warum geht es eigentlich schon so früh los in Sölden? Die habe ich auch die PR-Chefin von den Weltcuprennen in Sölden, nämlich Sarah Ennemoser, in einem Telefonat gefragt. Und das hat sie mir geantwortet.
Also warum das so früh startet, das weiß ich jetzt nicht. Da ist natürlich auch die FIS der Entscheidungsträger. Wir als Sölden, als Veranstaltungsort, ist es natürlich super, einfach früh in die Saison zu starten. Wir haben die Pisten eigentlich schon perfekt präpariert. Das Skigebiet oder das Gletscherskigebiet ist schon seit Ende September eigentlich in Vorbereitung. Seit Anfang Oktober sind die Pisten geöffnet. Und ja, also es ist eigentlich ein großer Auftakt für die gesamte Industrie. Das heißt, je früher man da starten kann, desto besser ist es. Warum es danach eine Pause gibt, das kann ich als Sölden-Sprecherin nicht beantworten.
Mhm, verstehe, ja. Also es ist aber nicht so, dass das ganze Skigebiet erst nach dem Weltcup aufmacht, sondern Sie sagen, das ist eh schon auch Anfang Oktober.
Auf jeden Fall, da ist schon Publikums-Skibetrieb. Ich glaube, am 13. September war der erste Skitag.
Mhm.
Also das ist schon nicht nur für das Skirennen, wo wir das so herrichten, sondern da kann jeder, der möchte, schon jetzt die ersten Schwünge ziehen.
Mhm, verstehe. Und können Sie sagen, wie wichtig ist dieses Weltcuprennen oder diese Weltcuprennen insgesamt für den Tourismus, fürs Ötztal?
Ja, wie gesagt, also es ist halt der Auftakt in eine lange Skisaison. Es gibt viele Neuigkeiten. Wer ist gut unterwegs? Wer hat Trainingsschwierigkeiten? Wer hat neues Material? Wer hat welche Sponsoren? Es ist für die gesamte Industrie und natürlich auch für uns als Tourismusort sehr, sehr wichtig. Wir haben die sensationell schönen Bilder. Wir haben Schnee, hoffentlich blauen Himmel und einfach eine schöne Sportveranstaltung. Und damit gehen wir in die Wohnzimmer der Zuschauer und können somit eigentlich dieses Urlaubsverlangen ein bisschen wecken.
Das war sie also, die große Vorschau auf die neue Saison. Tobias, gibt es noch irgendwas, was wir sagen müssen? Wir haben schon sehr viel gesagt.
Ja, wir haben viel erzählt, aber gibt natürlich nach so einem langen Sommer auch viel zu berichten. Wir sind auf Social Media aktiv. Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ihr findet uns bei Twitter, bei Facebook und bei Instagram. Folgt uns, teilt der Skiwelt mit, dass es uns gibt, jetzt einen deutschsprachigen Podcast zum Thema Ski-Alpin. Lasst uns gerne Feedback da. Ja, wir sind immer froh. Haben wir zu viel geredet, haben wir zu wenig geredet? Das wahrscheinlich nicht. Worüber würdet ihr gerne mal eine Ausgabe hören? Meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns tatsächlich da über jedes Feedback, ob positiv oder negativ. Und ja, das soll es gewesen sein mit der ersten regulären Ausgabe von Après-Ski, dem Ski-Alpin-Podcast. Ihr findet uns bei allen Podcatchern. Wie gesagt, tragt's nach außen. Wir hoffen, dass euch das Projekt gefällt und ich gebe jetzt nochmal ab an den Gastgeber in Wien. Ich bin ja ein guter Gast und ja, habt viel Spaß in Sölden. Wir sind heiß drauf und bis dann zur Rennanalyse in Sölden. Lukas, du hast das letzte
Ein Wort. Kurzes Update habe ich noch und zwar hast du mich nach meiner Hermann-Meyer-Schultasche gefragt. Ich habe sie bis jetzt nicht auftreiben können, aber witzigerweise hat Hermann Meyer genau jetzt in dieser Woche zum ersten Mal seit 10 Jahren, seit seinem Rücktritt, eine Pressekonferenz gegeben in Wien tatsächlich, bei einem Medientermin, bei einem Sponsorentermin von ihm. Und er hat gemeint, dass aus ÖSV-Sicht ja, die Meyers die größten Kandidaten sind auf den Gesamtweltcup. Er nennt Vincent Griechmeier und Matthias Meyer als seine heißesten Eisen und Kandidaten auf die Hirscher Nachfolge. Er glaubt also gar nicht, dass nur die Techniker hier ja, Hirscher folgen können. In diesem Sinne, das letzte Wort hat also Hermann Meyer gehabt. Ja, wir freuen uns auf die ganze Saison und danken für das Zuhören.